Herzlich willkommen zu einem Special-Podcast hier auf Ein Neuer Game. Ja, es ist Freitag. Das bedeutet nichts Geringeres als, wir werden uns heute monothematisch einem Thema widmen. Was irgendwie doppelt gemoppelt ist, aber heute geht es einzig und allein und auch nur und ausschließlich um The Legend of Zelda. Und ich begrüße ein Expertenteam, wie es hochkarätiger kaum sein kann. Und wir fangen bei Carolina an.
Wuhu, de. Guten Tag.
Genial.
Hallo. Sag uns kurz, was deine Player-Skills bei The Legend of Zelda sind. Und stell dich uns kurz vor, bitte.
Also ich bin sozusagen mit Zelda aufgewachsen, beziehungsweise mit Link. Link war meine erste Liebe, mein erster Schwarm. Auch wenn er nur 10x10 Pixel groß war. Und zwar hat die Liebe auf dem SNES angefangen. Und es war eigentlich wirklich einer meiner ersten Spiele dort. Und ich bin im Herzen ewig eine kleine Prinzessin geblieben, die in Hyrule darauf wartet, von Link gerettet zu werden.
Dann haben wir noch einen weiteren Spezialisten an unserer Seite, der so speziell ist, dass man ihn beim letzten Mal gar nicht hören konnte, als er mitgemacht hat bei einem Podcast. Dieses Mal könnt ihr ihn hören und es ist André Nowicki.
Ja. Jawohl, außer die Tatsache, dass mein Name weiterhin falsch ausspricht.
Wieso?
Ist Nobielski.
Nobielski?
Hat er doch gesagt.
Genau. Ja, das sage ich immer wieder, aber der Daniel
der hört nie.
Ist halt auch ein Spezialist. Er ist ein Spezialist auf seinem Fachgebiet. Mhm. Zelda ist ein großes Steppenpferd bei mir gewesen und ist es immer noch. Ich spiele die Serie sehr gerne. Meinen ersten Kontakt hatte ich damals mit... Boah, was war das? A Link to the Past, glaube ich, auf dem SNES. Mm-hmm,
auch ein hervorragendes Spiel.
Ja, bis heute in unvergleichbar. Ja. Genial.
Und der Serie treu geblieben, nehme ich an?
Immer. Also bis auf den neuesten Teil Skyward Swords, den ich nicht spielen konnte, weil ich keinen Motion
schlimm.
Plus bis jetzt habe.
Ist nicht schlimm.
Nichts vorwegnehmen.
Ja.
Und wir haben noch einen dritten Spezialisten in unserer Runde und der hört auf der Seite Ein Neuer Game auf den Namen Totoro und im Bürgerlichen heißt er Johannes.
Ja, hallo. mein erstes Zelda war, wie bei so vielen anderen Anwesenden hier, auch A Link to the Past auf dem Super Nintendo, wobei es auch ein etwas holpriger Einstieg war, weil ich hatte früher eine Abscheu gegen alles, was irgendwie nicht ein Actionspiel war oder so. Ich war da noch relativ platt unterwegs. Und so von links nach rechts fand ich cool, aber von oben konnte ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass das Spaß macht. Aber dann hat mein Bruder, Gott sei Dank, mal irgendwann mit seinen Kumpels Zelda angefangen auf dem Super Nintendo. Und dann muss ich zugeben, vom Zugucken her, sieht ja doch nicht schlecht aus. Ja. Und dann hatte ich Secret of Mana gespielt, fand das super und dann hatte ich danach erst Zelda gespielt. Also ich habe es ein bisschen zeitversetzt gespielt, aber seitdem bin ich auch der Serie treu geblieben. Habe zwar nicht jedes Spiel gespielt, aber die Hauptteile oder die größten Teile auf jeden Fall alle auch durch.
Ja. Ja, meine Wenigkeit dürfte allgemein bekannt sein. Nein, ich habe meine ersten Berührungen mit Zelda waren tatsächlich auf dem NES.
Wow.
Und,
Vielleicht Zufall.
Ja.
So alt bist du schon.
Das ist nicht
selbstverständlich. Ich hab's mir verkniffen, du bist so fies.
Ich bin nur ehrlich.
Damals hat das Ding im Iserlohner Karstadt, da wurde das gekauft, glaube ich, hat es 129,90 gekostet. D-Mark wohlgemerkt. Und es war zu dem Zeitpunkt, also wir hatten das NES schon da stehen und wir hatten Ice Climber und das war ja bei der Konsole dabei und dann noch Super Mario, aber als dieses Zelda-Modul kam, da war es dann endgültig um mich geschehen, weil es kam in einer goldenen Packung, das Modul selbst war auch golden und nicht dieses komische 80er-Jahre-Grau wie die anderen. Nein, es war alles gülden und es war ganz hochwertig und exklusiv und das Spiel, das war... hatte plötzlich eine so unfassbare Spieltiefe, wie man es von keinem anderen Spiel vorher kannte. Man konnte speichern auf dem Modul, ohne sich 28-stellige alphanumerische, unlesbare Codes aufzuschreiben. Wahnsinn, was man alles machen konnte. Und es war einfach, zu dem Zeitpunkt war es das Epischste, was man spielen konnte. Und seitdem bin ich eigentlich bei Zelda geblieben.
Das klingt doch richtig gut.
Ja, es ist ja auch ein richtig gutes Spiel.
Auf jeden Vor allem Fall. Bist du dann vielleicht sogar der Einzige, der den NES-Teil durchgespielt hat von uns, oder? Oder unterstelle ich da jemand anderem was?
Ich habe ihn, glaube ich, noch nie gespielt.
Ich auch nicht. Absolut. Kein,
aber ich würde ihn durchaus mal nachholen. Also da hatte ich richtig Bock drauf. Das finde ich mal
das
witzig.
Das müsst ihr.
Ja, ich hoffe auch wirklich, dass der auf dem 3DS in dieser,
ja,
dieser
super.
Neuen Collection, dass der dann in 3D nochmal rauskommt in so einer
Auflage. Ja, sehr gute
das
Idee.
Das finde ich super.
Also ich habe das letztes Jahr erst nochmal neu durchgespielt, weil das ist ja in diesem Botschafterprogramm für den 3DS dabei gewesen. Und ich habe das innerhalb kürzester Zeit, weil ich mich noch an alles erinnern konnte. Du hast ja diese Welt, die du von oben siehst, und dann, ich wusste alles noch. Und das ging so schnell durchzuspielen. Aber ich gehöre, glaube ich, auch zu den wenigen Menschen, auch in meinem beruflichen Umfeld, die das Second Quest, was ja auch in dem Spiel enthalten ist, also wenn du es einmal durchgespielt hast, wirst du quasi wiedergeboren in diese Welt und die Welt hat sich ein bisschen verändert und alles ist anders, auch die Dungeons, dann kannst du es normal spielen. Ich glaube, das haben nicht so viele durchgespielt.
Ich glaube, du kommst auch erst wirklich zum richtigen Ende, wenn du es zweimal durchgespielt hast, oder? Oder war es ein drittes Mal?
Ist eine Weile her. Also ein drittes gab es nicht, weil das...
Nee, dann das ist genau. Ich meine, das absolut richtige Ende siehst du erst, wenn du das zweite Mal das dann durchgespielt hast.
Okay.
Meine ich mal gehört zu haben.
Ich weiß es nicht mehr. Also ein zweites Mal durchgespielt, das ist wirklich schon bestimmt 15 Jahre her.
Ja. Aber vielleicht kommt es ja bald in der HD-Version.
Auf der PlayStation
Enhanced 5. Edition.
Jetzt ist ja die Frage, was macht... Also Zelda gibt es seit so unfassbar vielen Jahren und es hat auf so vielen verschiedenen Systemen so und so 1000 Millionenfach Neuauflagen gegeben und Remakes und man weiß es gar nicht alles, wie man es alles beschreiben soll. Jetzt ist ja die Frage, was ist denn eigentlich immer bei Zelda gleich geblieben, weswegen uns jedes neue Zelda aufs Neue dazu bringt, nochmal den Controller in die Hand zu nehmen? Was sind so die Kernelemente von Zelda für euch?
Hauptsächlich würde ich sagen, ist es eben diese Suche, diese Reise, vor allem irgendwie, wie man am Anfang startet, noch unerfahren. Meist ist es ja sogar so, dass man in neueren Teilen gar nicht von Anfang an dieser Held ist und erst in diese Rolle hineinschlüpft durch gewisse Umstände. Und dann macht man sich halt meistens auf die Suche nach Prinzessin Zelda und versucht die Welt zu retten.
Also ich glaube, es ist dieses Zusammenspiel zwischen Rätseln und Abenteuerhelden. Geschichte. Weil ich glaube, also wenn es um einen Helden geht und sich hocharbeiten und sich durch Dungeons arbeiten und dieses Erfolgserlebnis, man hat ein Rätsel gelöst, man hat einen geheimen Raum gefunden. Ich glaube, das funktioniert immer. Wenn es immer gut verpackt ist. Also es muss ja irgendwo in jedem Teil wurde ja irgendwie wieder was Neues dazugebracht, was das Ganze wieder ein bisschen aufgehübscht hat und ein bisschen Frische reingebracht hat, aber ich glaube, es ist im Essentiellen eigentlich die Rätsel und Abenteuer erleben.
Ich denke mal, so das Geheimnis in dem Erfolg ist so dieses aufs gröbste runtergebrochene Prinzip Gut gegen Böse. Du hast deinen Helden, du hast den Bösewicht, du hast das, wofür es sich zu kämpfen lohnt, die Prinzessin. Und das ist eigentlich so das Klassischste vom Klassischen, was man so hat, was man so kennt. Und das kennt einfach jeder, die Geschichte. Und das ist einfach immer dieselbe Geschichte im Prinzip zum Nachspielen gewesen. Es mit so kleinen Aussetzern, wie mit Majora's Mask vielleicht. Aber bei den Hauptteilen und auch bei den meisten kleineren Spielen war eigentlich das immer so die Hauptstory von dem Ganzen. Und bei Zelda ist auch ganz viel What you see is what you get. Und dann ist es auch so, du hast ein Schwert, ein Schild und Gegner in dem Raum und du musst irgendwie in den nächsten Raum kommen und guck mal, wie du weiterkommst. Und ich glaube, so diese Mischung aus diesem Abenteuer, aus dem Rätseln, aus dem Oberwelterkunden mit Leuten labern, ein bisschen Questen, das war irgendwie Ich glaube, das war irgendwie so das, was so der ausschlaggebende Punkt war, warum diese Serie auch immer noch beliebt ist. Und bei jedem neuen Teil habe ich so das Gefühl, dass da neue Fankreise erschlossen werden. Also ich glaube, es gibt bei keiner Serie so viele gespaltene Fankreise, die sich auf einen speziellen Teil jetzt konzentrieren. Also es gibt ganz viele Leute, die The Wind Waker als den besten Teil ansehen. Es gibt viele, die Ocarina of Time als den besten. Es gibt auch jetzt viele, die Skyward Sword das tollste Zelda aller Zeiten finden. Das ist schon echt interessant.
Also ich glaube, ihr habt so ziemlich all das gesagt, was mir auch immer durch den Kopf geht, wenn ich so drüber nachdenke, warum fasziniert mich das immer so? Es ist wirklich diese fantastische Welt, die ja nie die gleiche ist. Also Hyrule sieht, oder einige sagen auch Hyrule, das klingt dann irgendwie, das sind dann auch die Leute, die Zelda sagen und nicht Zelda.
Und jetzt werde ich mal deine These völlig ins Schwanken bringen. Ich sage Zelda und sage Hyrule.
Okay, das gibt's auch.
Aber wobei ich auch sagen muss, das ist genauso, wie wenn du, ich meine, Amerika sagt mir auch Mario. Und da könntest du auch sagen, nee, das heißt aber Mario und nicht Mario. Und das ist genauso. Ich sag Zelda und in meiner Welt ist das auch völlig legitim. Und ich denke,
kann ich. Ich nenne es auch Hyrule, so. Und ich sage trotzdem Zelda. Also ich schließe mich da Caroline an. Vor ein paar Jahren wäre das noch anders gewesen, ja. Ja. Auf jeden Fall, also es gibt ja einen Grund, warum es so viele Menschen gibt, die seit der Auferlegung dieser Serie immer wieder dahin zurückkehren, oder warum es immer wieder neue Gruppen gibt, die sich dem Ganzen anschließen. Über 60 Millionen verkaufte Spiele dieser Reihe, das ist eigentlich eine Hausmarke, die sucht ihresgleichen, aber seit Ocarina of Time könnte man meinen, dass es ein bisschen bergab gegangen ist. Auf jeden Fall, Kernelemente, klar, du bist der Held, du musst die Prinzessin und das Königreich retten und alle Menschen, die in diesem Königreich leben, weil versagst du, ist das Böse allgegenwärtig und übermächtig und wird alles und jeden unterjochen. Also hast du keine andere Wahl als jede Herausforderung, die sich dir in den Weg stellt, und sei es ein widerhaftes Viech oder irgendeine Schlucht, die es zu überwinden gilt, oder sonst irgendwas. Du nimmst das alles auf dich, weil du weißt, es gibt, am Ende des Weges wartet die Prinzessin auf dich, und sie wird dir die Dankbarkeit entgegenbringen, die das ganze Volk empfindet.
Vor allem, was mir jetzt gerade bei so ein paar Gedanken einfällt, man ist in Hyrule zu Hause. Das ist das Seltsame. Mhm. Man kennt die, also man kennt seine ganzen Pappenheimer, man kennt die Leute, die im Fluss leben, und man kennt die Bösewichte und die doofen Soldaten mit ihren lustigen Zahnstochern als Schwert. Und irgendwie, jeder Teil, ob man ihn jetzt mag oder nicht, man ist irgendwie zu Hause. Und man liebt es, irgendwie die grünen Wiesen zu sehen, oder man leidet mit, wenn sich das Ganze ins Gegenteil wendet, jetzt zum Beispiel gerade bei A Link to the Past. Und man findet es trotzdem spannend, aber es ist immer, man ist dort zu Hause, egal wie es aussieht.
Und man weiß, hinter jedem Busch liegt ein Rubin.
Versucht das mal im Alltag.
Das auch. Wenn es in echt so wäre, wir wären alle Millionäre und die Welt wäre ein ödes Land ohne Büsche und Sträucher und Gräser.
Aber genau das ist für mich so Zelda in Reinskultur, wirklich nicht einfach nur, du hast keinen geradlinig gezeichneten Weg, den du abläufst, du weißt ganz genau, so, du musst jetzt als allernächstes, musst du zwar in den Wüstentempel, aber du kannst auf dem Weg dahin, musst du noch da und da dran vorbei, und oh, was ist denn das hier? Und dann guckst du unter jeden Stein, du fackelst jedes Büschlein ab, mähst jeden Grashalm nieder, einfach nur um zu gucken, ob da nicht vielleicht irgendwas ist, was dich weiterbringt.
Das ist halt die Sache, entweder hat Nintendo uns verdorben und wir sind skeptisch geworden, na, ob wir jetzt an diesem Baum wirklich vorbeigehen und nicht mal dagegen rennen, es könnte ja was runterfallen. Oder ob sie einfach kleine Schatzsucher geworden sind.
Aber das war ja Teil des Spiels.
Das war super.
Das ist ja auch dadurch, dass du durch die Spielzeit immer mehr Sachen machen konntest. Du hast dann deine Bomben bekommen irgendwann. Dann konntest du auf einmal ein paar Höhlenspalte frei bomben und dann auf einmal neue Wege erkunden. Dann konntest du mit dem Enterhaken bald irgendwo hin und so weiter und so fort. Das haben die ja schon geschickt gemacht. Also sie haben zwar es ist kein klassisches Rollenspiel, aber trotzdem hast du eine Weiterentwicklung. Du kriegst nach jedem Boss einen weiteren Herzcontainer. Du kannst sie optional aufrüsten, wenn du dich auf die Suche machst. Und du kannst halt durch immer neuere Waffen, nicht nur haben sich dann die Dungeons dann später anders gespielt, weil du halt neue Rätsel bekommen hast, sondern du hast dann halt auch neue Rätsel, hast halt neue Items erschließen können dadurch, durch diese ganzen Geschichten.
Und das fing ja schon mit dem allerersten Zelda, fing das ja schon an, dass du bist auf die Welt gekommen, du hattest nichts, du hattest einen kleinen Minischild und hast noch nicht mal ein Schwert gehabt. So, bevor du jetzt den ersten Bildschirm verlassen hast, bist du erstmal in so eine Höhle gegangen, zack, da war ein alter Mann, der gibt dir ein Schwert. Oh, cool, jetzt hab ich ein Schwert. Dann gehst du weiter, da kommen so fiese Oktopusviecher, die schnetzelst du erstmal weg, eins von denen lässt ein halbes Herz fallen, dann das nächste Vieh lässt irgendwie nur ein Rubin fallen, dann denkst du dir, irgendwann werde ich was kaufen können. Und so geht dieses Spiel immer weiter und dann landest du im ersten Dungeon, dann kriegst du am Ende des Dungeons, kriegst du einen Bumerang. Den Bumerang kannst du Leute anhalten, also Gegner anhalten. Dann im nächsten Dungeon kriegst du eine Kerze, da kriegst du einen Floß, da kriegst du eine Leiter. Und es baut ja dann immer weiter aufeinander auf. Und irgendwann kommst du mal an eine Ecke, wo du denkst, hier muss doch irgendwie was sein. Hier sind Steine komisch angeordnet, dann schiebst du, kannst du nicht, dann findest du einen Kraftarmband, dann fällt dir ein, haha, da waren doch diese komischen Steine, die waren noch da. Dann gehst du wieder zurück, schiebst an den Steinen rum, zack, bumm, hast du ein komisches, cooles Wege- und Transportersystem, was du benutzt, oder ein Floß und schipperst endlich darüber, was du immer schon gesehen hast, dass da eine Insel ist, aber du kamst nicht hin. Ach, mein Gott.
Vor allem dieser Haha-Moment, der ist selten in Spielen so groß wie bei Zelda. Absolut. Auch mit dieser Melodie. Ja.
Also genau, du wartest nur auf diesen einen Jingle und denkst so, yeah, ich hab's gelöst. Ja! Oder vor allem, wenn du irgendwo in dieser riesigen Welt einen Riss in der Wand gesehen hast. Und du denkst, oh Mann, wo war der? Du rennst durch ganz Hyrule und suchst nach diesem blöden Riss in der Wand. Und, ich hab ne Bombe, zack, und dann kommt das Jingle von diesen kleinen Feen, na, 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 und dann, yeah, voll auftanken, man fühlt sich wie ein richtiger, ja, wie ein Held,
Die Abenteurer, ja.
Es empfiehlt sich auch sehr, die Zelda-Spiele mit Block und Papier, also mit Bleistift und Papier,
ich wollte es gerade sagen,
durchzuspielen, weil, da gibt es so viele Stellen, wo man sich denkt, so, scheiße, komme ich nicht weiter. Aber ja, vielleicht komische Stelle, merke ich mir mal. Und so weiter und so fort. Also das war gerade bei Ocarina of Time, später war das ganz krass. Da waren die Leute, glaube ich, teilweise echt überfordert, weil es so viel Kram zu entdecken gab. Und das ging ja dann noch in den späteren 3D-Teilen noch weiter. Das war ja schon bei den 2D-Teilen, also jetzt allein bei Link to the Past, wo du über diese zwei Dimensionen denken musstest, war das ja schon kompliziert genug. Mhm. Und dann kam halt noch diese dritte Dimension dazu.
Also ich muss sagen, Ocarina of Time, ich habe es ja erst jetzt nachgeholt mit dem 3DS. Also es ist das Schwerste, was ich bisher gespielt habe von Zelda. Also es ist wirklich verdammt knifflig. Also
mit Shuras Mask war er noch krasser.
Ja gut, das habe ich leider nicht gespielt, aber Ocarina of Time hat mir echt mal gezeigt, wo der Hammer hängt.
Also man muss ja gestehen, dass ich bin kein Mensch, der gerne im Internet nachguckt, um irgendwie, scheiße, ich komme an einer Stelle nicht weiter, wie komme ich denn da jetzt weiter? Das mache ich nicht bei Zelda.
Ich hasse es.
Weil ich, das ist furchtbar. Weil ich gelernt habe, so wie Johannes es gerade gesagt hat, wenn irgendjemand irgendwas sagt, so, dann sitze ich hier und oh, das könnte wichtig sein, dann schreibe ich mir das auf. Oder du bist irgendwo dran vorbeigelaufen, dann schreibe ich mir das auf. Das ist eines der wenigen Spiele, wo ich wirklich handschriftliche Notizen anfertige, die erst dann wegkommen, wenn ich das Spiel durch habe.
Vor allem, wenn man im Internet nachguckt, das ist immer ein persönliches Versagen. Ja. Ich kann es nicht leiden, im Internet nachzugucken, was ich mir nicht... Ich könnte es doch selbst irgendwie. Und dann ärgere ich mich, weil es war so klar.
Richtig. Also, es ist dann oft so offensichtlich, es liegt halt auf der Hand und dann...
Das ist so unehrenhaft.
Genau.
Also ich muss zugeben, bei Majora's Mask, das war das Problem, das hatte ich mal angefangen und dann hatte ich es mal liegen lassen und dann hast du halt über so 2-3 Monate, da ist es tödlich. Wenn du ein Zelda liegen lässt, mehr wie einen Monat oder so, dann weißt du echt nämlich gar nichts mehr. Ja. Und bei Majora's Mask war es wirklich so, da habe ich mir tatsächlich den Spieleberater geholt, weil ich konnte es einfach nicht mehr sehen. Die Zeit lief immer und es ging einfach nicht.
Das mit der Zeit war natürlich sehr schwierig mit Majora's Mask.
Also ich denke, wenn wir später zu dem Spiel kommen, werden wir da auch ein bisschen näher dazu drauf eingehen. Aber ich glaube, wir sollten jetzt einfach mal chronologisch mal alles abfrühstücken.
Und da fängt es ja schon an, weißt du? Du sagst einfach nur chronologisch und schon stellen sich bei Zelda-Fans und welchen, die es werden wollten, die Nackenhaare auf, weil für jemanden, der die Reihe noch nie gespielt hat, es ist immer ein grüner Typ. Es geht immer um die Prinzessin Zelda. Der Bösewicht ist auch immer Ganondorf oder Ganon, je nachdem, wo man mal angefangen hat, in die Geschichte einzusteigen. Wieso zum Teufel erzählt Nintendo 38 Millionen Mal ein und dieselbe Geschichte? Falsch, aber das ganze Thema mal aufzudröseln und in ein logisches Gefüge zu bringen, da scheiden sich die Geister, das ist auch alles andere als einfach. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal so rum an, wie die Spiele erschienen sind.
Ja, das ist eine sehr gute
Idee. Und dann erklären wir, wie sich das mal jemand gedacht hat, wie es sein soll, chronologisch.
Und wie kein Mensch drauf kommen wäre, dass es so sein soll.
Nein. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich auch gedacht, hä?
Ich persönlich denke ja nicht, dass es die finale Version ist.
Nein, vor allem danach werden wir mal darüber reden, wie in Zukunft, ich glaube, deswegen ist auch kein neuer Zelda-Teil angekündigt. Weil einfach, die Leute schnallen selber nicht mehr. An welcher Stelle sollen wir jetzt noch ein Spiel einfügen?
Es hätte ja so einfach sein können, einfach von vorne bis nach hinten es durchzurattern. Also einfach nur chronologisch vorgehen. Er wird halt erwachsener. Er kann ja die gleichen Abenteuer erleben, ja. Aber er kann doch auch einfach nur älter werden.
Nee, lieber wie Star Wars durcheinander veröffentlichen.
Also wir können wir fangen jetzt einfach mal am Anfang an. Und zwar in der Reihenfolge, wie die Spiele erschienen sind. Mhm. Und da gucken wir jetzt auch erstmal nur auf die Hauptreihe. Also nicht auf sämtliche Derivate und komischen CDI-Ableger. Über die werden wir uns nachher noch ausreiern.
Oh ja, da freue ich mich schon drauf.
Oh, ach du Scheiße.
Aber es gibt halt so einige Sachen, die fangen wir mal ganz von vorne an. The Legend of Zelda auf dem NES aus dem Jahre 1986.
Da war ich 5 Jahre alt.
Da war ich noch flüssig.
Ja, dito. Also ich habe da auch nicht existiert. Wobei, ich muss gestehen, damals auf dem Game Boy Advance, als die Classics rauskamen, habe ich es zum Geburtstag bekommen und ich habe es angefangen zu spielen. Und ich war halt andere Zelda-Teile gewöhnt, was unter anderem daran lag, dass ich A Link to the Past schon gespielt hatte. Und also so ein bisschen einfacher sind die nachfolgenden Teile ja gewesen. Hatte ich zumindest das Gefühl. Ja. Weil ich habe, glaube ich, einen Monat gespielt und dann habe ich gedacht, nee. Nee. Ohne Lösung wäre ich da nicht weitergekommen. Ich habe es dann weggelegt und dann...
Wir hatten auch keine Lösung.
Obwohl ich den ersten nie gespielt habe, behaupte ich, dass es beim zweiten Teil noch viel schlimmer gewesen. Aber da kommen wir mal drauf.
Also auf jeden Fall, ich habe den Teil dann irgendwo verlegt oder verschenkt, muss ich gestehen. Ich werde es noch nachholen. Heute bin ich ja schlau.
2004 kamen die Game Boy Advance NES Classics Version von The Legend of Zelda auf den Markt, sehe ich gerade.
Genau.
Wahnsinn.
Genau.
Das Spiel ist auch nochmal neu aufgelegt worden für die Wii, nämlich die Virtual Console Version. Dann gab es noch eine Hau mich tot Version für den Gamecube, da gab es eine Collector's Edition, da war das Ding auch drauf. Natürlich ist es jetzt auch auf dem 3DS verfügbar, also für alle Ambassadoren. Ich glaube, normal ist es noch nicht erhältlich, oder?
Nicht, dass ich es gesehen hätte, nee, sonst hätte ich ja schon Bibi in die Augen gekriegt. Und
vielleicht wird es davon nochmal eine 3D-Classics-Variante geben.
Das wäre echt toll. Das wäre auch echt ein Grund für mich, das nochmal anzufangen, weil ich hätte schon Lust drauf, aber das ist halt so ein Spiel, da würde ich jetzt nicht nochmal den Fernseher oder einen Beamer, je nachdem, anschmeißen. Also, das würde ich schon gern, wenn dann auf dem Handheld gemütlich so unterwegs.
Also der 3DS ist auch perfekt für solche Klassik-Nachhol- Sessions, also auch bei Kid Icarus war es schon super, ist eine super Möglichkeit dafür.
Also mir läuft jedes Mal schon, ich krieg Gänsehaut und das ist der Wahnsinn. Ich kriege Gänsehaut, wenn dieses Spiel anfängt und diese Titelmelodie. Ich werde unterhalb dieses Podcasts werde ich nur das Intro als Video posten. Und ihr müsst mir versprechen, dass ihr das entweder sehr laut über Boxen hört oder ihr setzt euch, das wäre mir fast noch lieber, setzt euch einfach mal Kopfhörer auf oder In-Ear ist es noch besser und genießt wirklich diesen Score, den Koji Kondo da geschrieben hat, weil am Anfang sieht man nur dieses The Legend of Zelda Ding, dieses Logo und dann schwingt diese Stimmung ganz plötzlich um, nämlich ins Böse. Und dieser Sound, es macht nämlich de. Und dann springt irgendwann diese Melodie
Oh,
um.
und ich kriege auch jetzt eine Gänsehaut. Nur von
Ja,
deinem
aber
Gesang da.
jeder
Das ist
von
jetzt
uns.
super.
Und dann
Jeder
springt
von uns.
diese ganze Stimmung springt um. Es wird plötzlich alles schwarz und nur noch blau. Und dann ist die Musik ganz, ganz. Und obwohl das keine Bässe hat, das ist 8-Bit-Musik, hallo, es hat keine Bässe. Aber es ist einfach unfassbar gut. Und genau an der Stelle habe ich mich damals in Zelda verliebt. Also
Und es
allein
jagt
dieses Intro war so
jedem,
episch.
ja, und es jagt jedem Zelda-Fan einen Schauer im Rücken, nur wenn du davon redest.
Auf jeden Fall.
Ich werde es posten, ihr werdet es euch angucken und dann
Ach,
möchte
ich
ich
freue mich
bitte,
drauf.
dass ihr da euch zu ergötzt, ob euch das genauso fesselt oder nicht.
Ja.
So.
Teil 2.
Teil 2, 3, nee, 3 Jahre, von wegen. Ein Jahr später wurde dann die Zelda-Gemeinde zum allerersten Mal so richtig auf eine harte Probe gestellt, nämlich mit Zelda 2, The Adventure of Link, was bis heute für viele das schlechteste Zelda aller Zeiten ist.
Was ich echt nicht unterschreiben kann. Es ist kein schlechtes Spiel. Also
Ist es nicht.
ich habe es gespielt. Ich hatte damals so einen Deal gehabt. Da hatte ich auch schon in Link to the Past gespielt. Da hatte ich so zwei, drei Super Nintendo-Spiele mit einem Kumpel getauscht gegen seine NES. Und da war Duck Hunt dabei, Super Mario Bros. Und halt Zelda 2. Und ich habe das dann halt echt angefangen und ich muss sagen, ich fand es echt nicht schlecht. Es war eigentlich eine ganz nette Idee und ich würde mir eigentlich wünschen, dass heute bei einem neuen Zelda ähnlich viel anders gemacht werden würde, wie sie es damals versucht hatten. Und zwar hast du Zelda 2 die meiste Zeit diesmal von der Seite gesehen, was echt total ungewöhnlich war. Und es war eigentlich mehr so ein, ja, so ein Hack'n'Slay mäßiges Gameplay von der Seite. Wie könnte man das beschreiben? So Goose and Ghost mäßig, so ein
Ja,
bisschen.
stimmt,
Nein, vor
ja.
allem wie Mario, habe ich es schon im Kopf.
Ja, du konntest halt auch schlagen. Konntest halt mit deinem Schwert
Also
halt schwingen und
vor
die
allem
Gegner.
die Katakomben Schloss-Szenen, die ich gerade im Kopf habe, sieht irgendwie für mich sehr nach
Ja,
altem
stimmt.
Mario aus.
Und das Interessante war auch, da war ganz viel Rollenspielkram dabei. Also man
Ja,
hatte
das
auch, glaube
stimmt.
ich, auch Erfahrungspunkte, wenn ich mich da recht erinnere. Und du hattest Random Encounters. Du bist dann auf der Karte, also du hattest noch richtige Oberwelt. Du hattest Dörfer, wo du mit den Leuten gelabert hast. Und bist halt auf einer Oberwelt rumgelaufen. Da hattest du auch da den Random Encounters. Und das hat für viele halt nicht gepasst. Aber die Hauptlevel, die waren eigentlich gar nicht so schlecht designt. Das Problem war halt nur, das Spiel war unfassbar schwer. Also es war sack, 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 sacke schwer. Und wenn du nicht ordentlich trainiert hast, dann hattest du auch wirklich keine Chance. Du musstest da wirklich gucken, dass du so einen hohen Level wie möglich angetrainiert hast. Und nicht nur die Schwierigkeit während des Gameplays oder innerhalb des Gameplays war hoch, sondern auch die Rätsel. Wie du weiterkommst, wie du endlich mal ins nächste Dungeon kommst. Ich weiß noch, dass ich stundenlang auf der Weltkarte rumgelaufen bin, weil ich keine Ahnung hatte, wo ich hin soll. Weil einfach zu wenig Hinweise hatte. Das ist so ähnlich wie bei den ersten Final Fantasy-Spielen. Da sagt ja irgendein Typ in irgendeinem random Dorf, ach ja, wenn du in der Wüste, in der und der an diesem Flecken bist von der Weltkarte, musst du die Flöte spielen und dann kommt das Luftschiff. Ah, okay. Und wenn, das hat gesagt, irgendein Typ, der unten links auf der Wiese rumrennt im Dorf, sagt dir das halt, ne? Und wenn du den Typen halt verpasst, dann hast du nie diesen Hinweis und hast auch keine Ahnung, dass du da jetzt weiterkommst. Und so ähnlich war das halt auch bei Zelda 2. Ich weiß echt nicht, wie ich es gemacht habe, aber irgendwie habe ich es halt doch geschafft und ich habe es tatsächlich durchgespielt. Und es war echt bockschwer, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Ich würde nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel ist oder das schlechteste Zelda. Ja, da kommen wir später noch dazu. Es war ein interessantes Zelda, ein mutiges Zelda und wie gesagt, denselben Mut erhoffe ich mir eigentlich mal wieder von einem zukünftigen.
Ja.
Aber trotzdem, es ist natürlich von den 2D-Zeldas jetzt nicht unbedingt das Beste, muss man auch sagen. Also danach wurde es dann doch wieder besser, aber vielleicht wollt ihr noch was sagen zu Zelda 2. Vielleicht habt ihr noch irgendwas, wie ihr das wahrgenommen habt.
Also ich habe... Was? Was? Gar Entschuldigung? Nicht.
Also ich muss sagen, also das Einzige, was man immer mit den Anfängen von Zelda verbindet, ist eigentlich der erste Teil. Der zweite ist sehr in den Hintergrund gerückt.
Ja, das stimmt. Aber ich finde auch, dass es sehr zu Unrecht ist. Weil, wie du es schon sagtest, es ist kein schlechtes Spiel. Es ist ein anderes Spiel. Aber auch ein völlig... Ich glaube, wenn es kein Zelda im Namen gehabt hätte, dann würde man über dieses Spiel anders urteilen. Man hat es halt an dem ersten Teil, der wirklich extrem gut und auch extrem erfolgreich war, gemessen. Da es nun so ganz anders war, haben alle Leute gesagt, das ist ja scheiße. Es ist sackschwer gewesen. Ich habe es letztes Jahr nochmal versucht durchzuspielen. Ich bin bis zum gewissen Punkt gekommen, konnte mich dann nicht mehr erinnern, wie es weiterging. Und habe dann auch nicht die Hinweise gefunden, die mich irgendwie weitergebracht hätten. Und dann hat es mich auch verloren. Ich muss es ganz dringend nochmal neu anfangen und nochmal zu Ende spielen. Es ist riesig groß, also im Vergleich zum ersten Zelda ist die Welt unfassbar riesig.
Ja.
Also locker das Vierfache, möchte ich behaupten. Wenn nicht sogar noch mehr. Also es ist wirklich gigantisch riesenhaft groß. Und es ist ein tolles Spiel, was einen wirklich für eine lange Zeit fesselt. Aber es ist halt nicht für jeden ein gutes Zelda.
Also man hat gemerkt, es kam so zu einer Zeit raus, wo auch Final Fantasy 1, der erste Teil, so richtig eingeschlagen hat und wo auf einmal alle total auf Rollenspiele abgefahren sind. Mhm. Da hat er sich wohl Nintendo gedacht, ja okay, dann müssen wir irgendwie sowas halt auch auf Zelda umwälzen. Und die Serie war ja noch jung und man wusste ja nicht, dass es noch so eine große Riesenkiste wird. Daher fällt der Teil heute halt vielleicht ein bisschen aus dem Rahmen. Aber es ist jetzt nicht schlechter wie ein Kid Icarus oder so. Also es ist echt ein kurzweiliges Ding. Und ich meine, die reine Spielzeit, wenn man diese ganzen Random-Encounters wegnehmen würde, dann würde es auch viel schneller rum sein. Aber man hat halt dadurch ein bisschen das Ganze gestreckt.
Du musstest es ja auch machen, weil du sonst gar nicht stark genug warst, um im nächsten Tempel, da gab es keine Dungeons, da gab es Tempel, wenn du den nächsten Tempel überstehen wolltest, dann musstest du dich zwangsläufig auch, es gab ja Zaubersprüche. Ja, es gab zum Beispiel diesen Feenzauber, genau. Wenn du den Feenzauber nicht hattest, kamst du an einer Stelle nicht weiter in irgendeinem Tempel, weil du keinen Schlüssel gefunden hattest, finden konntest. Du konntest ihn auch nicht finden, um so ein Schloss aufzuschließen. Das heißt, du musstest als Fee durch das Schlüsselloch fliegen und den Feenzauber konntest du erst bekommen, wenn du ihn erlernt hattest und dann auch stark genug warst, um den zu beherrschen. Das heißt, du hattest auch diese Mana-Punkte und du hattest Lebensenergie und hast jedes Mal, wenn du irgendwas getan hast, dann noch Experience-Punkte bekommen. Also es war deutlich rollenspieliger, aber es war trotz allem kein Rollenspiel.
Und ich glaube, der Endgegner war nicht mal Ganondorf, sondern so eine dunkle Version von Link,
ja,
die ja später auch öfters mal aufgegriffen wurde. Und das war auch ein unfassbar schwerer Bosskampf, das weiß ich auch noch, also was ich da geflucht habe. Aber ja, wie gesagt, lasst euch mal nicht so abschrecken von den ganzen Unkenrufen, die über das Spiel fallen. Es ist anders wie die anderen Zeldas, aber vielleicht gerade deshalb vielleicht auch mal interessant, mal anzugucken. Also wer die Gelegenheit hat, der kann sich das echt mal angucken. Es ist auf jeden Fall, man kann sein Geld auch irgendwie schlechter investieren.
Kommen wir zum Jahr 1991.
Oh, ein gutes Jahr, sehr gutes Jahr.
Da war die Ära des NES eigentlich schon vorbei. Es gab eine neue Konsole mit unfassbaren 16-Bit-Grafiken.
Super Nintendo! Oh, feel the power!
Ja, mit...
You want it all! Ah, das beste Line-Up aller Zeiten. Also, ja, ach, großartig.
Unerreicht.
Bleib cool. Konzentriere dich. Denn die Zukunft beginnt jetzt. Mit Super Nintendo 16-Bit-Power und immer neuen unschlagbaren Superspielen. 3D-Grafik. 360-Grad-Turns. 32.000 Farben. Nie zuvor waren die Effekte verblüffender, die Spiele heißer, die Gegner gefährlicher. Bist du gut genug für Super Nintendo? Dann hol's dir. Nintendo, I want it all.
Da gab es ein Spiel, das auf den Namen The Legend of Zelda A Link to the Past hörte und immer noch hört und für viele Fans der Reihe immer noch das beste Zelda von allen ist, weil es
mich eingeschlossen, ja.
Weil es eben all das, was das erste Zelda so verdammt gut gemacht hat, auch gemacht hat, aber eigentlich nochmal mit einem Schippchen drauf.
Ich hab's wirklich, boah, seit ich denken kann, habe ich's gespielt und es ist für mich ewig ein Stück Kindheit und vor allem auch heute noch, ach, es ist perfekt, es ist einfach perfekt und diese, ich höre schon die Musik von der dunklen Welt gerade im inneren Ohr, oh, es ist herrlich und dann hört man so eine leichte Windbrise, weil man gerade auf dem Berg steht und ach, es ist fantastisch.
Ein wunderschöner 16-Bit-Soundtrack. Also ja. Wirklich, obwohl es echt eins der allerersten SNES-Spiele war, wirklich technisch super Soundtrack. Also muss man echt sagen. Und das immer noch irgendwie das schönste Zelda-Theme. Also die wurden ja immer wieder variiert im Laufe der Spieleserie. Aber das ist eigentlich das Theme, das auch jeder kennt. Also
aber gerade auf vor allem auf dem SNES. Fast jedes Spiel auf dem SNES, das hervorgestochen ist, hat einen geilen Soundtrack gehabt. Also ich kenne eigentlich nur gute Soundtracks von der Konsole. Wenn man mal an Donkey Kong denkt, an Secret of Mana, an Theme Park.
F-Zero.
An Star Wings und.
Oh
und,
ja.
Ach, nur gute Spiele. Ganz klasse.
Und wieder einmal Koji Kondo.
Yay.
Wobei es ja eigentlich interessant ist, ne? Weil er ist ja auch der Mario-Komponist. Und dass dann vom Mario-Komponisten dann irgendwie so ein episches Adventure-Theme kommt. Das,
vor allem, es ist. Also, ich weiß jetzt gar nicht, ob es in den ersten beiden Teilen schon so war, aber warum zum Teufel hat Link pinke Haare? Er hat rosa Haare. Ihr müsst euch, also ich mache ja hier Perlabeat Sprites und hab Link mit einem Huhn über dem Kopf auf einem Baumstumpf schon auf Leinwand gemalt. und wenn man sich mal diesen Sprite genau anguckt, der hat rosa Haare.
Man kann es nicht erklären. Im Link hat ja irgendwie immer so ein bisschen was Feminines auch, ne? Also, wenn jemand.
Ja, sehr.
So Cosplayer im Link-Kostüm sind, witzigerweise, vielleicht ist das auch einfach nur ein Vorurteil, aber gefühlt sind das immer Frauen.
Ah, so Strumpfhosen haben ja auch sowas Weibliches, ne?
Ja. Schon.
Ah, jetzt weiß ich, was du meinst mit den roten.
Ja,
Haaren.
Der hat rosa Haare.
Ich hab immer gedacht, das gehört zur Kappe.
Nee, die Kappe die Kappe ist ja orangenes Band mit grüner Kappe halt. Und darunter, das sind rosa Haare.
Okay, jetzt muss ich es auch.
Ich habe gedacht, das ist immer. Und ich habe einfach immer gedacht, das ist einfach so eine Unterkappe. Der hat trägt seine Schlafanzugmütze noch, weil es ja direkt.
Der hat so, der hat so eine Käppi. Ja, der hat eine Käppi unter der Kappe.
Richtig, so eine Bömmelmütze.
So eine Schlafmütze am besten noch mit einem
Bömmelchen. Ja, genau so eine Schlafmütze. Der ist ja direkt im Schlafanzug losgerannt und dann hatte er keine Zeit mehr gehabt, das irgendwann auszuziehen, hat er einfach alles drüber gezogen.
Ich glaube, das ist einfach nur, damit sich das deutlicher von dem Gesicht abhebt. Ich glaube, wenn da die blonden Haare drunter gewesen wären, dann hätte der ein unglaublich langes Gesicht gehabt.
Dann hat er ja eine Glatze.
Ja, okay.
Nein, sag das nicht. Ich will das nicht wissen. Er hat pinke Haare gehabt, so.
Nein, wir bleiben einfach bei der Schlafmützentheorie, die finde ich am besten.
Er hat eine pinke Schlafmützenkappe also, unter der Mütze auf.
Und außerdem im Zelda, im coolen Zelda-Rap-Video-Trailer, da haben wir ja gesehen, dass er dunkle Haare hat. Also eigentlich hat er so braune, schwarze.
Oh, um Gottes Willen. Also das fände ich noch viel schlimmer.
Und der kann rappen.
Ihr müsst euch mal, es gibt eine Extended-Version von dem Trailer, weil der im deutschen Fernsehen lief, das war ja quasi geschnitten auf so eine halbe Minute und der ging ursprünglich eine ganze Minute und lief im japanischen Fernsehen und da haben die auch schon so peinlich gerappt auf Japanisch und da siehst du halt, dass das alles Japaner waren und auch die Prinzessin, alles Japaner und die haben es halt so geschickt geschnitten, dass du es halt nicht merkst in Europa.
Boah.
Ja. Müsst ihr euch mal angucken.
Das wären alles krasse Hip-Hop-Rapper aus der Bronx oder so.
Und ja, die haben sie frisch von der brennenden Mülltonne weggezogen und weggezerrt. Hier, macht mal Zelda.
Vor allem super, auch der Rap zum vierten Teil, zu Link's Awakening. Get down with Zelda. Yeah, get down with Zelda. Down with Zelda from the very start. I got the heart, it's Mars to play the part. Down with Zelda. Peeping through with thin overhead view, cause a man's gotta do what a man's gotta do. So I stay on track, collect the fact, never cut the slack, and I always watch my back for Jack. Down with Zelda, yeah. Soon I spend, I'm the man with the plan, cause the power's in my head and the power's in my hand. Down with Zelda. Das war auch, oh Gott. Aber nochmal zur Link to the Past, woran ich als allererstes denken muss bei dem Spiel, ist der unglaublich starke Anfang. Das hat den stärksten Zelda-Anfang von allen.
Also total dramatisch, ja.
Ja, es regnet.
Und du weißt nicht, was los ist. Und direkt am Anfang ist es total traurig, weil halt dein Männer da stirbt.
Ja, mit dem Onkel. Onkel, Opa?
Der Onkel, glaube ich.
Onkel, ja.
Es ist immer der Onkel. Also es sind immer Waisenkinder und es ist immer der Onkel.
Ja, stimmt, ja. Der Onkel stirbt. Und der vermacht einem in der letzten Sekunde seinen...
Ja, genau.
Ausbildung. Wie bei Luke Skywalker.
Ist bei Herr der Ringe schon so und bei Star Wars ist das so, es ist immer der Onkel.
Und bei Harry... Das ist echt super. Bis gleich am Anfang im Schloss von Hyrule, wie auch immer. Und schlägst dich da durch und die dramatische Musik und es gibt auch gleich einen Bosskampf. Also du weißt gleich, ey, hier geht's um was und dann siehst du, wie Zelda, ich glaube, wie war denn das? Wurde die entführt?
Wurde halt so entführt per Teleportation und dann irgendwie gleichzeitig eingeschläfert als eine der sieben Maiden.
Ja, ich weiß noch, man kommt durch die, irgendwann kommt man durch die Kapelle wieder raus.
Ja, und dann hörst du das allererste Mal das Theme. Das ist wie wenn du heute in Skyrim aus der Höhle kommst, das erste Mal, oder aus dieser Burg. So war das halt damals, ne? Wo du auf einmal hast du diese große, weite Welt und da kommt diese Themenmusik, die sich noch stundenlang begleiten wird und die du immer mitträllern wirst. Ach, und es hat so viele magische Momente.
Das war vor allem noch die Zeit, wo du vor den Soldaten einfach wegrennen konntest in den nächsten Bildschirm.
Ja.
Ja.
Das ist auch. Ich fand halt immer, dass du in dieser Welt so du kommst in irgendeine Situation, die du nicht meistern kannst. So wie da, als du das erste Mal diesem Zauberer entgegenstehst, du hast ja keine Mittel, du bist der kleine Junge aus dem Dorf, du bist da hingekommen und dann passieren um dich herum Dinge, mit denen du überhaupt nicht fertig werden kannst, aber du weißt ganz genau, aber irgendwann komme ich zurück und dann hau ich dir die Mappe voll, weil dann habe ich nämlich das Masterschwert und dann habe ich noch dies und das und alles mögliche und bis dahin werde ich so viel stärker und besser geworden sein, irgendwann werde ich diese Situation nochmal vor mir sehen und dann werde ich als Triumphator von dannen ziehen. Und das weißt du immer bei Zelda.
Ja, das ist auch diese ganz großartige Szene, wenn du diese diesen fahlen Pfad mit den freigelegten Pfad, wo die Bäume drumherum stehen und die Vögel
da habe ich auch gerade dran gedacht.
Und dann fällt so ein Lichtstrahl aufs Masterschwert und du ziehst das raus. Das ist so
das Magische daran war ja, das ist ja so ein bisschen versteckt, dass du da hinkommst. Und du läufst daran vorbei und die Tiere und Eichhörnchen und Hasen und Vögel, die laufen so langsam in die Seiten weg, in den Wald hinein. Und du kommst weiter und läufst weiter und dann kommst du zu dem Stein mit dem echten Schwert. Ja. Weil du vorher ja durch den Wald irrst und nach dem richtigen Schwert suchst und es gibt ganz viele Double.
Stimmt.
Und dann kommst du dahin und alles weicht von dir und du findest dieses Schwert und denkst, yeah.
Ja, vor allem das Lustige ist ja, du assoziierst ja so ein Schwert, das im Stein steckt. Das ist was Wichtiges, ja, durch die Artus-Lager. Ja, genau. Weißt du halt sofort, es ist halt so gnadenlos geklaut von der Artus-Lager. Aber du weißt halt automatisch, Schwert im Stein, das ist fucking besonders. Wenn ich das krieg, bin ich der größte Krieger auf der Welt. Und so ist es dann halt auch immer. Und das ist halt deswegen immer so der große Wendepunkt im Spiel, wo du dann halt weißt, okay, jetzt geht's euch böse Buben
an den Kragen. Vor allem, man hat sich ja auch, ich meine, in irgendeiner Situation hat man sich auf den Baumstumpf gestellt und die Flöte gespielt.
Ja.
Ist auch irgendwo hat man doch dann in einem Wald die Flöte gespielt und dann kamen auch die Tiere.
Das war eine ganz traurige
Geschichte.
Das war
Oracle of...
Oder?
Ja. Oder war das Oracle of Seasons 8?
Nee, das muss...
Sorry.
Das war...
bösen Flüche wegen Aussprache.
Das war auch in A Link to the Past, aber das war diese ganz traurige Geschichte mit diesem kleinen Jungen, der in der Schattenwelt gefangen war.
Genau.
Ach ja,
stimmt.
Ach, und dann gibt dir der Vater von ihm, gibt dir die Flöte... Und dann gehst du in den Wald und du weißt ganz genau, dir ist vorher manchmal dieser Junge begegnet und dann stellst du dich dahin und dann flötest du und du zerreißt dich förmlich das Herz.
Ich krieg gerade schon wieder eine Gänsehaut, wenn ich das höre. Oh, oh.
Und das ist dann echt so eine Szene, die dich einfach dann so 5 Minuten, ich habe dann das Pad weggelegt, ich weiß nicht, dass ich das erste Mal gespielt habe, wir haben das Pad weggelegt und haben dann einfach mal 5 Minuten einfach nur in diesem Wald gestanden und haben nichts getan. Und das war so traurig und es war so ergreifend und es war so simpel eigentlich. Aber es war packend gemacht und ganz tolles Spiel. Rundherum Wahnsinn.
Schattenwelt ist ja auch so ein Stichwort, ne? Dass du ja wirklich zur Mitte des Spiels auf einmal kamst du dann noch in die Schattenwelt und die du dann später dann jederzeit wechseln konntest. Und dann hast
du vor allem ein Spiegel ist.
Ja,
du gehst ja auch mit dem Spiegel in die andere Welt wieder hinein und wieder heraus. Und
ja. Du hast halt quasi dann den Umfang nochmal verdoppelt dadurch quasi.
Ja,
genau. Das war Wahnsinn. Also,
und du hast vor allem, du kanntest ja jeden Pixel, von der Oberwelt, ja, von der guten Welt und hast sie dann in der bösen Welt gesehen, aber da war dann zum Beispiel ein Busch statt einem Stein und du wusstest es ganz genau. Ganz genau, was sich geändert hat.
Ja, stimmt.
Ich muss zugeben, obwohl ich objektiv betrachtet sagen muss, es ist der schönste Zelda-Teil in Sachen 2D-Darstellung, wie er da war, ist es nicht mein Lieblingsteil in 2D, zu dem kommen wir gleich. weil diese Schattenweltgeschichte, das war mir dann schon wieder ein bisschen zu viel um die Ecke denken. Das liegt aber an mir, weil ich mag Rätsel nicht so gern. Und dadurch ist es klar, du hast dann eine höhere Rätseldichte natürlich gehabt. Und das fand ich dann eher so ein bisschen... da war dann der darauffolgende Teil ein bisschen straighter.
Ich weiß vor allem noch, ich war glaube ich knapp 6, 7 Jahre alt, als ich es wirklich ernsthaft durchgespielt habe, mit ein bisschen Hilfe natürlich. Aber ich weiß noch, als ich zu dem Oberanführer der Wasserleute da kam, die Zoras. Und der hatte ja damals noch so ein froschähnliches Gesicht. Und ich hatte, ich habe richtig Respekt vor dem gehabt. Man war ja in so einem Dead End an einem Wasserfall und ich hab's noch vor Augen, dieser Oberzora. Die haben sich eigentlich auch als Charaktere haben sich sehr verändert in der Zeit. Also gerade wo es dann zu Ocarina of Time kam, die haben andere Farbe und waren eleganter und also die haben sich am meisten eigentlich geändert.
Auch Ganondorf, der sah ja aus wie eine fette Wildsau, oder? Der Endgegner?
Ja, der war noch eine Wildsau. Also so ein Dämon halt, so dämonartig.
Es war auch richtig schwer. Also ich kann mich auch erinnern, das war ein richtig, es war fordernd. Also wenn man nicht alles eingesammelt hat, da hat man schon ordentlich was zu tun gehabt.
Auf jeden Fall. Da war kein Ponyhof.
Was ich als Kind nie verstanden habe, war das mit den ganzen Mädels, die man da auf einmal retten musste. Warum musste man die jetzt retten? Weil ich will doch die Zelda retten. Was soll ich denn jetzt mit denen? Das habe ich nie verstanden.
Naja, den Horizont erweitern.
Ein bisschen warm laufen, gell?
Genau, erstmal ein bisschen üben fürs Hauptgericht.
Ziehen wir weiter, zeitlich auf dem Zeitstrahl, gehen wir ins Jahr 1993 und das ist der erste Teil, der mir vorüberging, weil ich keinen Gameboy besaß. Und die Rede ist von The Legend of Zelda Link's Awakening.
Traurigste Teil der ganzen Serie.
Oh, er ist so schön und so toll melancholisch traurig.
Ganz melancholisch und traurig.
Ein ganz, ganz tolles Spiel. Und eigentlich schade, dass du es nicht gespielt hast, weil es war wunderbar.
Ich erinnere mich, dass vor allem das Intro ganz furchtbar dramatisch war. So ein Schiffbruch und Unwetter und Sturm und man wird an den Strand gespült und dann kommt ein Mädchen.
Und vor allem, es war sehr aufwendig. Also du hast richtig Großaufnahmen von Link gesehen, die hattest du nicht mal bei Link to the Past, so sein Gesicht, so wie er da mit dem Unwetter kämpft und wie dann sein Schiff zu Bruch geht, auch im Abspann dann, ich will es jetzt nicht spoilern.
Das ist vor allem das einzige Spiel, was man wirklich spoilern kann in der Serie, oder?
Ja, stimmt eigentlich.
Das ist eigentlich das einzige mit einem
Also Link's Awakening ist halt, die Geschichte ist halt, er erwacht dann halt auf dieser Insel, ist halt gestrandet, wie bei Lost. für die Jüngeren unter uns. Und lernt er halt so ein Mädchen kennen und die kommen halt so. Die Story entwickelt sich halt so, dass es so diesen. Ich glaube, das war so ein singender Wal oder sowas.
Ja, auf dem Berg.
Ist ein Ei auf dem Berg und irgendwie schläft er noch und den musst du aufwecken. Und um den aufzuwecken, musstest du die 8 Instrumente finden.
Ach, ist das nicht der gleiche Wal wie in Ocarina of Time dann später?
Nein, das ist der Windfisch.
Der Windfisch, genau.
Genau, der Windfisch.
Und der in Ocarina of Time war Lord Jabu Jabu.
Jabba Jabba.
Okay.
Der riesige. Ja, da kommen wir später.
Ja, also es hat sich eigentlich im Prinzip wie A Link to the Past gespielt. Es war ein bisschen straighter, du hattest halt nicht diese Dimensionsgeschichte, es war auch kürzer, du konntest es ein bisschen zackiger durchspielen.
Der hat am Anfang immer noch direkt so eine Muschel bekommen, oder?
Oh, das weiß ich nicht mehr. Also ich glaube, die Muscheln, die konnten auch irgendwie sammeln. Und
ja, irgendwas war da. Also ich fand, es hat schon einen ganz anderen Tonus gehabt, es war sehr viel ernster.
Was auch sehr lustig war, du konntest in den Laden gehen und bevor du zahlst, irgendwie ist der Händler weggegangen und dann konntest du irgendwie was klauen. Und wenn du dann rausgegangen bist, ohne dass er es gemerkt hat, und du bist zurückgegangen, haben dich alle Leute nur noch mit Dieb angesprochen. Also dein richtiger Name, den du eingetragen hattest am Anfang, war weg für immer. Du warst dann für den Rest des Spiels der Dieb. Das war echt so ganz kleine, lustige Details, die drin waren. Und auch hier war der Endgegner nicht Ganondorf, sondern so ein komisches, schwarzes Vieh mit komischen Rankenarmen. Also,
Wahrscheinlich ein Oktopus.
Ja, irgendwie sowas. Irgendwas Schwarzes mit einem fetten Auge drauf. Und der Grund, warum das halt so traurig war, du bist halt dieser Frau, diesem Mädchen so näher gekommen, so langsam. Und
nicht sagen, das kannst du auch nicht machen.
Soll ich echt nicht verraten, wie es ausgeht?
Daniel spielt's, also du musst definitiv nachholen, weil es eigentlich...
Ja.
Eine der vom geschichtlichen schönsten Teile der Serie.
Das stimmt. Okay. Das muss man ja wirklich sagen. Die Story ist ja meistens...
Ich erinnere mich an keinen anderen Teil, der so einen Twist hat.
Mhm. Und ich fand die Story auch richtig spannend. Also ich
die war richtig gut.
Ich weiß noch, wie ich Panik gekriegt habe, weil irgendwie war es gerade Abend oder Nacht, keine Ahnung. Und es war gerade sauspannend und mir gingen die Batterien aus. Und es waren keine Batterien mehr im Haus.
Oh Gott.
Und dann, es war eine Katastrophe, weil ich glaube, ein Tag drauf war Sonntag und dann musste ich 2 Tage warten, bis ich wieder Batterien bekommen habe. Das waren die schlimmsten, längsten 2 Tage meines Lebens, glaube ich. Aber echt, also ich habe es auch mehrfach durchgespielt und es ist echt ein schönes, hat auch einen tollen Gameboy-Soundtrack, unbedingt nachholen. Echt ein auf schönes Spiel.
Okay. Ich würde es auch nochmal nachspielen, ja.
Dann tue ich das.
Ja, ich auch, weil ich habe es auch noch nicht gespielt. Aber ich kenne das Ende dummerweise, das nimmt viel vorweg.
Oh nein, also es gibt Game Boy Color.
Game Boy Color, ja. DX, Link's Awakening DX.
Genau.
Ja, genau. Ja.
Aber,
also ich hoffe, dass es mal eine Zelda-Compilation gibt, komplett von allen.
Es ist auch eines der wenigen, die wirklich, außer jetzt mal von der DX-Version abgesehen für den Color, das wirklich noch nie neu aufgelegt wurde. Also sonst alle anderen Teile sind ja mal für die Virtual Console oder so gekommen. Oder.
Ja.
Aber komischerweise Link's Awakening eben nicht, was meiner Meinung nach darauf hindeutet, dass es auf jeden Fall in naher Zukunft oder in ferner Zukunft mal kommt, weil es macht die Reihe einfach komplett und das werden einige Leute so sehen, dass es mit eines der wichtigsten Zeldas ist. Ich werde es auf jeden Fall nachholen, aber ich werde mir jetzt keinen Gameboy deswegen zulegen und eine andere Möglichkeit gibt es momentan nicht.
Und ohne, dass ich jetzt vielleicht Phantom Hourglass oder Spirit Tracks länger gespielt habe, würde ich behaupten, es ist auch das beste Zelda auf dem Handheld, das man spielen kann.
Tut mir leid, da ist Hourglass war ganz weit vorne, aber das hat andere Gründe.
Boah, ja.
Da kommen wir gleich zu, denn das dauert ja noch ein bisschen, bis wir da ankommen. Ja. Mein Gott, da sind wir noch.
Jetzt kommt er
noch. Jahre. Ja. Jahrzehnte.
Der nächste Teil hat dann ganze 5 Jahre auf sich warten lassen. 5 Jahre mussten alle Leute darben und dann ging's in die Vollen. Nämlich mit einem der am höchsten bewerteten Spiele aller Zeiten und auch kommerziell der erfolgreichste Teil, da hat sich das Warten also gelohnt. Die Rede ist vom N64-Teil The Ocarina of Time. Bam, bam, bam.
Yeah.
Super.
Viele werden ja sagen, hä, Ocarina of Time auf dem N64, das ist doch ein 3DS-Spiel. Ja, ist richtig, aber nativ zu Hause auf dem N64 auch spielbar auf dem GameCube gewesen, weil da gab es die Special Edition auch mit dem Master Quest und per Virtual Console Download auch nochmal für die Wii.
Ja, also reichlich Gelegenheit, das Spiel mal nachzuholen. Was muss man eigentlich echt gespielt haben? Es ist das beste 3D-Zelda, Punkt. Man kann es einfach nicht anders abzeichnen, es ist so. So. Ocarina of Time sollte ja eigentlich auf dem 64DD rauskommen, was ich auch ganz spannend fand, weil das so unglaublich speicherintensiv gewesen sein soll und hast du nicht gesehen, aber dann haben sie sich halt doch entschlossen, das dann doch lieber als Modul rauszubringen, bevor sich jetzt alle Leute aufregen, dass sie sich Zusatzhardware holen müssen. Ich hätte es ja interessant gefunden, wenn es wirklich für 64DD rausgekommen wäre, wie sich das dann weiterentwickelt hätte, aber so wie es ist, ich weiß noch, da kann ich auch eine kleine Anekdote erzählen, da bin ich damals, habe ich mir das bestellt und es kam nicht und ich habe mich geärgert und irgendwann habe ich es abbestellt, wahrscheinlich genau an dem Tag, wo es rausgegangen wäre und dann habe ich natürlich keinen Händler mehr gefunden, der das hatte, weil es restlos ausverkauft war und dann hatte ich aber einen gefunden, der hatte das und hat es mir geschickt und ohne Scheiß, es kam einen Tag später und ich bin gleichzeitig von der Schule heimgeradelt, wo das Postauto vor der Haustür stand und das war das Paket gleich ratsch entgegengenommen, aufgemacht und natürlich war es drin und diese geile schwarze Packung mit goldener Schrift und es war so herrlich und dann wurde erstmal eine Woche Zelda gespielt und es war fantastisch.
Schule war dann
Schule war sowas von auch. Egal.
Was, das nicht immer?
Ja, das ist es auch noch.
Hat immer gestört, ne? Muss man mal Pause machen.
Ja, schlimm.
Und man muss auch sagen, Ocarina of Time war auch das letzte große Zelda für mich, was so ein, wo ich sagen würde, da hat sich viel getan seit dem letzten Teil. Weil danach ging es dann eher
natürlich,
so.
Natürlich, ja. Aber also ich muss sagen, jetzt wo ich es nachgeholt habe, die Tempel rauben einen ja den letzten Nerv. Ich habe ja schon im Feuertempel ganz schön schlucken müssen. Wirklich so dreimal Anlauf nehmen, damit ich da jetzt durchkomme. Und jetzt bin ich im Wassertempel. Und das ist der absolute Kill meiner Geduld gewesen.
Oh, der Wassertempel.
Der Wassertempel hat mich wieder gekillt. Und ich hab's noch da liegen und ich könnte es weiterspielen. Aber ich habe auch keine Lust, mich jetzt durch irgendeine Komplettlösung zu lesen, bis ich an dem Punkt bin, wo ich gerade hänge. Och, ich habe da keine Lust mehr drauf. Ich habe fast durch.
Der Wassertempel ist auch berühmt-berüchtigt. Ich glaube, es gibt sogar T-Shirts, da ist drauf gedruckt, I've beaten the Water Temple without looking. Oder
ja.
So.
Ja, es ist echt eine Stelle. Ich habe es komplett durchgeschafft, ohne zu lesen, nachzulesen, wo ich hin muss. Und es ist diese eine Stelle, die mich komplett abfuckt. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Also entweder jemand sagt mir, wie ich diese blöde Tor da aufkriege, oder ich werde es nie erfahren.
Ich schicke dir nachher mal eine Spezial-Komplettlösung, wo nur der Wassertempel drin ist.
Meine arme, geplagte Seele.
Verlockungen.
Ja, was kann man noch dazu sagen? Es war grafisch zu der Zeit das schönste Spiel, sage ich jetzt einfach mal, behaupte ich mal. Also auf N64 sowieso, aber auch auf konsolentechnisch eh. Was gab es noch? PlayStation? Kannst du eh vergessen. Und du hattest Tag-Nacht-Wechsel, du konntest auf einmal reiten. Du hattest der Soundtrack war ein bisschen, fand ich ein bisschen zu dudelig, fand ich nicht so geil. Aber ich fand die Soundeffekte, also wenn du nachts geritten bist und dann diese Uhus hast du gehört und das Zirpen.
Ich liebe ja den Uhu, der weise Vogel, der dann immer kommt. Ich liebe diesen Jingle, den er da mit sich bringt. Die Melodie ist so klasse. Das ist so gut. Ach, das ist herrlich. Vor allem, wie er immer guckt.
Du hattest halt auch so viel Kram zu entdecken. Es gab so viel Höhen.
Vor allem, es ist wirklich, du hast ja eine ganz andere Perspektive auf einmal. Du bist wirklich, du siehst den Horizont und du kannst durch die Wälder laufen und da ist so ein bisschen Spielchen dabei, wohin als nächstes und so. Also es ist wirklich ein toller Teil und ich verstehe auch, warum er und Link to the Past so die Lieblinge sind. Aber ich muss sagen, bei Ocarina of Time ist es schwieriger, am Ball zu bleiben, als bei A Link to the Past. Da geht's ein bisschen runter bei den Tempeln. Die rauben einen nicht den letzten Nerv.
Ja, war halt stellenweise ein bisschen anstrengend.
Es war übertrieben rätselhaft. Es war einfach nur anstrengend rätselhaft. Es hat einen nicht mehr gekitzelt. Ja? Es war einfach nur...
Mit den Zeitreisen auch stellenweise, mit den Rätseln über die vierte Dimension, um es mal so auszudrücken, da, wo man da, bestes Beispiel, der Brunnen von Kakariko, falls sich einer von euch erinnert, wie man dann als Kind dahin geht, die Melodie dem verrückten Gaukler da in der Mühle vorspielt.
Ach Gott, und ja, boah, da habe ich ja auch Stunden gebraucht, bis ich das geschnallt habe, was der wollte.
Oh, ja.
Dazu gibt es übrigens noch auch sehr viele Theorien, genauso viele mindestens wie zur generellen Zeitlinie, weil der sagt, es hat mir ein Kind diese Melodie vorgespielt, aber man selbst ist ja das Kind, das Kind, das dem diese Melodie vorspielt, jetzt habe ich es. So, und wie kann das Kind dann die Melodie vorgespielt haben, wenn man sie ihm noch nicht vorgespielt hat, so in dem Sinne.
Tilt.
Also, so ein bisschen Zeitreise. Auf jeden Fall, so Viertdimension-Rätsel war sehr groß, das Spiel, sehr groß.
Und es hat den allergruseligsten Gegner aller Zeiten. Diesen komischen Zombie, wenn er dich ansieht, Schrei, dieser markerschütternde Schrei. Und dann jedes Mal...
Ging gar nicht, ich klein war.
Das war das allergruseligste, ey. Das war schlimmer wie alle Resident Evil-Teile zusammen. Das war echt saumäßig gruselig.
Hab ich das gerade verdrängt?
Ja, du fandest den auch saugruselig. Das war dieser komische, dieser Zombie, der unten immer rumgelaufen ist. Und wenn er dich angeguckt hat, dann bist du stehen geblieben und konntest dich nicht mehr bewegen.
Pass auf, ich schick dir gleich mal ein Video.
Ja. Wir werden dieses Video dann einfach auch in den Artikel posten, damit's alle, ja, damit alle sich gruseln.
Und die Melodie von der Eule, die ist ein großes Highlight.
Apropos Melodie, die habe ich, die Melodien, die, da erkenne ich mich heute noch, wenn ich die, ich habe echt einen Sprachfehler, Leute, merke ich heute noch, wie ich die stellenweise einfach so pfeife, wenn ich irgendwo langlaufe.
Ist super, also, ich finde die, find die so schön ja. Tranig, weißt du, so nie, 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 nie. Also,
genau. Kakariko, nicht Kakariko, ja.
Also, du hast diese ganzen Flötenmelodien, die hast du für immer drin, weil du musst sie auch...
Genau.
Ja, du musst ja auch so oft spielen, weil du denkst, ja. Das löst es jetzt aus und dann macht es das halt doch nicht. Also musst automatisch brennt sich das einfach in dein Gehirn, ob du willst oder nicht.
Ist ja auch ein wichtiges Thema bei allen möglichen Zelda-Spielen. Wir hatten es gerade eben schon bei A Link to the Past, da kommt auch eine Flöte vor. Also gerade diese Ocarina kommt in so vielen Zelda-Teilen vor. Ich sag nur Wind Waker, wo man auch mit einem Taktstock dann noch irgendwelche Melodien, wo man den Wind mit beeinflussen kann. Und Musik ist immer ein wichtiges Element, nicht nur gewesen, im Hintergrund, sondern auch im Gameplay selber, wenn man damit Dinge beeinflussen konnte, meistens die Natur oder die Zeit in dem Fall, immer wichtig gewesen. Springen wir voran, Freunde. Es gibt noch so viel zu entdecken. Auf dem N64 gab es 2 Jahre nach Ocarina of Time ein Spiel, das obwohl es Ocarina of Time vom Look her sehr ähnlich war, ein neues Element mitbrachte, was ganz vielen Leuten dieses Spiel vermiest und verlitten hat, nämlich Zeit. Zeit insofern, als dass sie einem immer wie ein Panther im Nacken saß. Ja. Die Rede ist von Majora's Mask, dem letzten N64-Teil. Hat das jemand gespielt und wie fandet ihr das?
Ja,
ja, ja, ja.
Sagen, ich habe damit viel Zeit verbracht in meiner Kindheit, weil ich hatte einen Kumpel und wir haben das zusammen gespielt und wir haben da wirklich Tage und Nächte dran gesessen. Wir haben es dummerweise nie durchgespielt und wir hatten da richtig viel Spaß dran, auch wenn manche sagen, das ist wohl eines der schlechtesten Zelda-Spiele überhaupt. Habe ich bis heute ziemlich viel, ja, ich sage ja nicht, dass du es sagst, habe ich da bis heute viel Spaß dran, schon allein wegen den ganzen Masken. Also ich fand das mit den Masken irgendwie am coolsten, weil man konnte halt endlich mal diese anderen Rassen in dem ganzen Universum kennenlernen, ja. Es hat halt, vorher hat man in Ocarina of Time, man hat die Goron und die Zora kennengelernt und jetzt war man die selber und man konnte auch ein bisschen von deren Kultur sozusagen kennenlernen. Klar, das mit der Zeit war stellenweise nervig, dass man immer wieder die Hymne der Zeit spielen musste, um zum ersten Tag zurückzuspringen und dabei alles verloren hat, bis man es dann endlich begriffen hatte. Aber ich hatte damit viel Spaß und ich habe es auch noch auf meiner Virtual Console und ich werde es, denke ich mal, auch mal wieder durchspielen.
Also ich weiß, ich habe auch wahnsinnig viel Zeit damit verbracht, was auch schon auch Sinn der Sache bei dem Spiel war, weil du musstest auch viel reinstecken, weil ja. Das Spiel hat sehr mit deinem Erinnerungsvermögen wie diese 3 Tage ablaufen gespielt, weil die Story bei Majora's Mask war so, dass du in so einer Art Zeitstrudel gefangen warst, wo die Welt immer wieder untergeht. Du hast so einen Kometen mit so einer fiesen...
Der Mond, das ist der Mond.
Ja, genau, so ein Mond fiel auf die Erde nieder, genau auf das Dorf, wo alle leben, mit so einer fiesen, grinsenden Fratze. Das hatte ich die ganze Zeit angeguckt, wenn du in den Himmel geguckt hast. Sehr, sehr spooky. Und sobald das passiert ist, ist die Zeit quasi zurückgespult und du hattest nochmal die letzten 3 Tage, bevor das passiert, Zeit, irgendwie alles zu retten. Und natürlich schaffst du es am Anfang nicht und es gibt wohl kaum ein Spiel, wo du so oft den Weltuntergang siehst, wie bei Majora's Mask. Und du musstest ja quasi so ein bisschen die Tagesabläufe von den ganzen Leuten merken, wo du dann wann hingehst. Weil es war ja nicht nur so, dass du 3 Tage hattest, am ersten Tag hast du einen Ablauf und der wiederholt sich dreimal. Nee, nee, das war ja wirklich so, dass nur an einem Tag zu einer bestimmten Uhrzeit der eine Typ mal da anzutreffen war, wo du mal hin musstest. Oh, ja. Und das musstest du ja echt verinnerlichen, weil die hatten alle so einen vorgefertigten Tagesablauf. Das war echt sehr, sehr tricky. Aber trotzdem, es hat sich halt so ein bisschen gefühlt wie täglich grüßt das Murmeltier das Spiel. Weil genau so war es eigentlich. Du hast ja echt, du hattest halt praktisch immer Déjà-vus. Das war irgendwie das Geile. Du bist immer so rausgekommen und dann laufen die halt dahin, wo sie hin sollen. Das war schon echt abgefahren zu spielen. Und klar, das mit dem Zeitdruck, das war auch nervig. Gerade wenn du in einem Dungeon warst und du warst kurz vorm Endgegner und dann und hast du...
Ja,
das war echt, das war furchtbar. Und ich habe auch leider erst sehr spät diesen Flötensong rausgefunden, oder beziehungsweise in der Komplettlösung nachgelesen, der die Zeit verlangsamt. Und dann hattest du doppelt so viel Zeit. Und das hat das Ganze dann doch sehr entschärft. Also dann konnte man das auch ganz gut machen, die ganzen Geschichten. Ich habe es auch durchgespielt. Es ist das düsterste Zelda im 3D-Gewand auf jeden Fall.
Na.
Doch. Also ich würde schon sagen.
Na.
Also ich fand es mit der ganzen, wie gesagt, wie ich eben schon meinte, mit den ganzen Masken, es hatte irgendwie sehr was Spookiges.
Ja.
Also
es war irgendwie alles schon, strange. Ja.
Ja, richtig, wie man in diese ganzen Figuren hineinschlüpft, diese Körper übernimmt, um es mal so auszudrücken, schon am Anfang, wo man in diesen kleinen Deku verwandelt wird. Mm. Und dann die Musik im Hintergrund, die ist auch immer so, ja, es ist halt alles so ein bisschen creepy.
Ja, es ist ein bisschen schade, dass er untergegangen ist, weil es ist auch ein super Zelda, ein sehr gutes 3D-Zelda, wenn nicht sogar eins der besten, behaupte ich jetzt mal. Es hat, wenn man diese Zeitdruckkomponente ausschaltet, beziehungsweise erstmal gleich nachliest, wie diese blöde Melodie geht, weil dann erspart man sich viel Frust, hat man da auch eine Menge Spaß mit gehabt und es spielt sich auch dadurch sehr, sehr viel anders da wie die moderneren 3D-Zeldas. Wer die Gelegenheit hat, sollte es echt mal nachholen und ich hoffe auch, dass es für ein 3DS auch ein Remake von Majora's Mask gibt, weil sonst könnte dem einen oder anderen was entgehen. Also ich kann mir vorstellen, dass es damals nicht so viel gespielt haben, weil das N64 halt auch schon so auf dem absteigenden Ast war und es kam halt 2000 raus und ja, es war halt auch ein sehr teures Modul. Ich weiß noch, das hat 200 Mark oder so gekostet. Weil das halt, es war eins dieser wenigen N64-Module neben Conker, die 512 MB Speicherplatz für sich beanspruchten. Mhm. Und deswegen war es halt auch leider sehr, sehr teuer. Aber ein wer bisschen. Es sich leisten konnte, ja, der hatte Spaß damit. So.
Ja, da kann man mal sehen. Also da war auch wieder viel Mut dabei bei den Entwicklern. Das hat sich leider nicht immer ausgezahlt, aber irgendwie waren diese Teile, auch wenn sie, also die ich sag's jetzt mal in Anführungszeichen, die ungeliebten Teile, hatten trotzdem sehr viel, was sie an andere Teile der Reihe abgegeben haben. Und auch wenn es dann ganz andere Spiele waren, sie haben immer wieder neue Leute dazugezogen, weswegen dann es nicht lange dauerte, bis es einen weiteren Zelda-Teil gab. Und dann haben wir endlich mal ein Jahr, in dem gleich zwei Teile kamen. Und eigentlich hätten es derer drei sein müssen, aber es kamen nur zwei. Ja. Die Rede ist von den Game Boy Color-Titeln The Legend of Zelda Oracle of Seasons und Oracle of Ages, die nicht von Nintendo waren.
Capcom,
genau. Richtig. Da hat Nintendo die Lizenz einmal weitergegeben, um selber an einem neuen Teil zu arbeiten. Denn, wie gesagt, das N64 war da schon so gut wie tot. Die neue Konsole, der GameCube, war noch nicht am Horizont und auch im Handheld-Sektor war jetzt nicht so wahnsinnig viel Neues, außer eben dem Game Boy Color. Es zeichnete sich aber schon neue Technologie ab. Da hat dann Nintendo seine Hauptreserven hingetan und Capcom hat zwei sehr ordentliche Teile mit Oracle, mit der Oracle-Reihe abgegeben. Wer kennt die zu Genüge?
Ich kenne sie nur aus den Mangas.
Ah, okay.
Ja.
Das ist ein Anfang.
Ich habe auch, also ich muss sagen, es sind vor allem viele Mangas, die jetzt, ich glaube drei, die allein von den Oracles handeln. Das Einzige, was mir wirklich im Kopf geblieben ist, ist das kleine süße Küken. Ja. Da ist also irgendwo ein kleines süßes Küken dabei und ich hab's so gefressen. Es wird dann halt später ein hässliches Huhn. Na toll. Aber es war am Anfang ein kleines süßes Küken. Es hat eigentlich nicht viel Einfluss wirklich auf die ganze Sache genommen, muss ich sagen. Es war sehr am Rand von der Story her auch. Also es hat nicht viel gegeben.
Es spielt auch, glaube ich, nicht in Hyrule, oder? Wie war das? Nein.
Nee.
Das eine spielt in Gott, Schlag mich tot und das andere dann woanders halt.
Das ist ein Schlagmittag und dann woanders, ja.
Genau.
Also an mir ging beide Titel total vorbei, weil
das erstens, ist an den meisten halt, würde ich sagen. Also sie waren nicht schlecht, aber.
Ja, also zum einen hat mich total abgeschreckt, dass es gleich zwei Zeldas sind. Ich will nicht gleich zwei Zeldas spielen. Das hat irgendwie gleich auf mich so gewirkt wie Pokémon Rot-Blau.
Nichts gegen Pokémon.
Nee, ich sag ja nichts, aber das kam so in derselben Zeit raus, irgendwie ungefähr, wo das halt losgestattet ist. Und dann habe ich mir gedacht, wie, was, jetzt gibt's Zelda und dann muss ich irgendwie beide spielen, dass ich irgendwie das volle Erlebnis habe. Wie soll das denn jetzt funktionieren? Raff ich nicht. Und zum anderen Game Boy Color, ich meine, es war halt die Game Boy Grafik und die hast du schon seit 12 Jahren gekannt zu der Zeit und ich konnte sie nicht mehr sehen und ich wollte halt auch dann halt auch nicht mehr mich damit auseinandersetzen. Aber habt ihr sie denn gespielt, einer von euch?
Nein.
Also, nee, ich habe auch nur darüber gelesen, so ein bisschen was.
Zu der Zeit war ja eh Pokémon viel wichtiger.
Richtig. Ich habe aber, ich bin ein Besitzer, wer dieses Video, was vor kurzem mal durchs Netz waberte, das ist eine Telespielsendung von Giga aus Giga-Zeiten mit Felix Rick und mir als Gast, da steht so eine Box rum, das ist die große The Legend of Zelda Oracle Box, das ist eine Limited Edition. Die ist nach dieser Sendung, nicht unmittelbar, aber ein bisschen später, in meinen Besitz übergegangen. Und ich besitze sie. Und ich werde die in meinem Leben nicht hergeben. Selbst wenn der Atomkrieg über uns hereinbricht.
Die ist ja, so, du wirst ja auch noch was spielen. Da kannst du es nachholen, nachdem der Atomkrieg ausgebrochen ist.
Ja, dann gibt's auch nur noch Game Boy Color. Ich werde das irgendwann mal... Ich hoffe, dass ich irgendwann mal einen Game Boy Color bekomme oder dass es diese Dinger auch mal als Download gibt, weil ich möchte die unbedingt spielen, weil die sehen, auch also jetzt aus der jetzigen Zeit betrachtet, sehen die geil aus, weil es ist eben diese Top-Down-Sicht, es ist ein 2D-Zelda, es hat so ein bisschen was von der guten alten Zeit und ich möchte sie eigentlich immer mal gespielt haben.
Wobei, also, da würde ich sogar den Vorzug noch einem Titel geben, der nachher noch kommt, Minish Cap. Aber dazu kommen wir ja gleich.
Dazu kommen wir
später. Ja, also ich habe da halt auch einiges von gelesen und die klingen halt auch interessant. Vor allem ist es wieder so was anderes, nachdem wir davor jetzt mit Majora's Mask und Ocarina of Time hatten und viel mit Zeit, kam jetzt zum Beispiel bei dem Seasons-Teil, hatten wir ja da plötzlich mit Jahreszeiten zu tun. Das ist dann wieder eine ganz andere Richtung, die dann eingeschlagen wurde mit dem Verändern von Jahreszeiten. Also ich fand, das klang schon sehr reizvoll, wie man dann falls es jetzt irgendwelche Fans gibt, erschlag mich nicht, wie man die Jahreszeiten ändern konnte oder in den Jahreszeiten hin und her gesprungen ist, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, um Rätsel zu lösen.
Keine Ahnung.
Ich weiß es auch nicht.
Also ich weiß nur, dass die beiden Spiele, die ja zeitgleich rauskamen, mit einem Passwort quasi miteinander verbunden waren. Das heißt, du hast das eine Spiel gespielt, hast dann das andere, spielst ja nicht zwei Spiele gleichzeitig, hast das eine Spiel durchgespielt, hast dann das andere reingetan, dann konntest du dein Passwort angeben und dann wurden da, glaube ich, irgendwelche besonderen Dinge freigeschaltet. Also quasi als Belohnung dafür, dass du das andere schon gespielt hast. Okay. Die beiden Spiele wurden miteinander verbunden und eigentlich war ja noch ein dritter Teil der Oracles-Geschichte geplant und den hat es nicht gegeben wegen technischen Schwierigkeiten.
Richtig. Also ein Teil war ja auch eher rätsellastig und einer war so mehr so actionorientiert. Also was für mich eigentlich eher, ne? Aber vielleicht würde mir der actionmäßige Teil dann doch gut gefallen, wenn ich es neu spielen würde. Also vielleicht, wenn ich mal die anderen zig Millionen Spiele mal beiseite gelegt habe, dann komme ich vielleicht auch mal in den Genuss davon. Aber für mich ist einfach dieser Game Boy Color Grafik-Dingens, das ist irgendwie schon so ein bisschen abgefahren für mich. Wenn das vielleicht eine schöne 3D-Neuauflage bekommt, so wie Kid Icarus, dann würde ich mir das nochmal überlegen. Aber so reizt mich das jetzt momentan nicht so arg.
Wir springen direkt weiter ins Jahr 2003. Jetzt ist es quasi, wenn man jetzt an die Zeit denkt, 2003, jetzt hat es 3 Jahre kein großes Zelda mehr für eine Heimkonsole gegeben. Für viele ein Frevel, eine schlimme und harte Zeit. Und als der GameCube angekündigt wurde, wurde ein sehr erwachsen wirkendes Zelda als Tech-Demo vorgestellt. Und was dann da trotzdem als erstes auf den GameCube kam, das hat dann viele Leute abgeschreckt, weil es eben nicht sehr erwachsen rüberkam, sondern sehr kindlich. Aufgrund seiner sehr abgefahrenen Grafik, es war ein Cell-Shading-Look. Wem das nicht sagt, der möge es jetzt genau googeln. Die Rede ist von The Legend of Zelda The Wind Waker.
Ja, böse Zungen sagen auch The Wind Waker.
Ja. Völlig zu Unrecht. Jetzt muss ich mal in die Bresche springen. Für mich ist das ein wirklich hervorragendes Zelda, obwohl es zeitlich, da kommen wir ja noch zu, wahrscheinlich in einem zweiten The Legend of Zelda Special Podcast, wenn ich auf die Uhr blicke.
Ja.
Auf jeden Fall zeitlich, man ist nicht wirklich Link, es spielt viele hundert Jahre in der Zukunft. Da hat es sich eingebürgert, dass man an einem gewissen Geburtstag ein grünes Heldenkostüm überstreift und seinen Geburtstag dann in diesem Kostüm herumläuft und so tut, als wäre man Link. Und natürlich genau an dem Tag passiert etwas Schlimmes, unsere Schwester wird entführt und dann machen wir uns auf, zunächst auf unserer Insel, denn es ist kein großes Land, das bereist werden will, es ist ein riesiges Areal, was aus vielen Inseln besteht. Und wir reisen nicht auf einem Pferd, sondern auf einem Boot über diese vielen Inseln und Ozeane und müssen gegen Piraten kämpfen und Inseln erobern und wahnsinnig viele Schätze heben, was dann auch wieder dieses typische Jingle hervorbringt.
Das hat sich Jamie Lindenstraße angehört, wenn es ausgeht.
Oh Gott. Ja, stimmt. Nein, ihr wisst, was ich meine. Ich bin noch kein guter Sänger. Auch kein guter Mensch. Ich finde, es ist ein tolles Spiel. Es hat zu Unrecht, wie ich finde, so viel Schelte bekommen. Der Look ist speziell, aber das Spiel selbst ist wirklich gut. So.
Ich muss mich da Daniel anschließen. Ich glaube, jetzt kommen wieder die bösen Flüche, ich höre es schon. Es gibt keinen Zelda-Teil, den ich so oft durchgespielt habe, weil, ich weiß nicht, irgendwie hat es mich immer wieder fasziniert. Ich habe es das erste Mal durchgespielt, das war schon ein richtig gutes Erlebnis. Und dann wurde der zweite Spielstand, da erschien dann dieses kleine Zeichen von wegen Neuerungen im Spiel. Fing ja schon an, dass man in seinem Schlafanzug durch die Spielwelt rennt und nicht in der grünen Tunika. Mhm. Was ja auch schon gut genug war. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann spielst du es nochmal durch. Dann habe ich es nochmal durchgespielt und dann habe ich irgendwann einen dritten Spielstand auch angefangen. Der war dann zwar wieder erster, aber es hat mich immer wieder gereizt. Ich habe es immer wieder durchgespielt. Weil irgendwie, es war was Neues. Die Teile davor war immer Land, hin und her reiten und so weiter und so fort. Und jetzt hatten wir Inseln. Und es war halt auch nicht mehr Hyrule, es war halt das offene Meer. Und es war aber auch gleichzeitig sehr eng mit der Originalgeschichte verknüpft, ja, wie man im späteren Spielverlauf merkt.
Ja.
Und man bekommt hinterher sogar die Chance, nach Hyrule, oh jetzt Spoiler-Alarm, nach Hyrule zu reisen kurz. Und man merkt halt, wie anders plötzlich alles ist.
Mhm.
Und trotzdem ist es das Gleiche irgendwo. Es war interessant und ich würde es jederzeit wieder spielen.
Es wird auch am Anfang direkt, gibt es eine Vorgeschichte. Es wird halt richtig, richtig episch, kann man gar nicht nacherzählen, wie das erklärt wird. Auf jeden Fall wird so ein bisschen erklärt, wie die Ereignisse nach Ocarina of Time, da kommen wir ja auch nochmal irgendwann zu, mit der richtigen Timeline, wie sich das dann entwickelt hat und warum, wieso, weshalb wir jetzt viel Zeit später in einer Welt spielen, die sich völlig anders entwickelt hat, als wir das eigentlich erwarten würden oder erwartet hätten. Auf jeden Fall, das wird am Anfang erklärt und es entfaltet sich dann vor den Augen des verblüfften und immer noch verdutzten Spielers im Laufe der im Laufe des Abenteuers. Es entwickelt sich immer ein bisschen weiter. So.
Ja. Okay, dann werde ich jetzt mal versuchen, das Kontra irgendwie aufzuarbeiten.
Und wir gehen weiter zum nächsten Teil.
Bitte sehr.
Ja, also ich habe The Wind Waker durchgespielt. Ich fand den Bosskampf auch sehr, sehr gut. Und auch so die letzten paar Stunden, die haben mir sehr viel Spaß gemacht. Aber alles, was davor war... Also ich muss erstmal sagen, ich finde den Look, gegen den habe ich absolut nichts. Ich finde, der ist auch gut gealtert. Den kann man sich heute noch angucken. Ich
Auf bin jeden
jetzt
Fall.
Ich bin jetzt keiner, der sagt, ist das kindlich, das ist nicht mein Zelda, wie ich es mir vorstelle. Bin ich jetzt keiner von denen. Ich finde den absolut in Ordnung und der ist auch gut gealtert und das passt schon alles. Und ich finde, es sieht auch schön aus. Ich fand auch so das Design, wie da alles gemacht war und dieses Boot, das übrigens auch sprechen konnte mit einem.
Ja. Der rote Leuenkönig.
Ach, ja, wollte ich gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, der rote Leuenkönig.
Echt sehr skurril, aber irgendwie auch, fand ich okay, fand ich gar nicht schlimm. Was das Spiel für mich gekillt hat, war, es gab unglaublich viel Leerlauf. Also du hattest ganz viel... Ja, also ich fand alles, was sich zwischen den Dungeons, die Dungeons an sich alles okay, die Bösse alles prima, aber alles, was dazwischen war, diese ganze Oberwelt mit dem Wasser abfahren, das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Das liegt vielleicht auch an mir, aber ich bin auch nicht der Einzige, der das Problem hatte, weil das war ein großer Kritikpunkt, den Kritiker immer wieder sagen. Du hast halt in diesem Cell-Shading-Look, bist du halt dann bei deinem roten Boot über blaues Meer mit blauem Himmel gefahren und das war irgendwie so gefühlt für mich so 60% vom Spiel.
Nein, das ist doch Unsinn.
Das hat es echt für mich gekillt, weil es gab auch ganz am Schluss, vor dem letzten Dungeon, gab es auch wieder so eine blöde Verwässerungsaufgabe, dass du an irgendwelchen bestimmten Punkten der Weltkarte hin musst und da was fischen musst, damit es weitergeht. Das sind so Sachen, die ich überhaupt nicht mag. Also wirklich so, diesen bei Skyward Sword, wo wir dann später noch dazukommen, hoffentlich, sind die da noch viel, viel schlimmer. Aber da hatte das schon so angefangen für mich, dass Zelda, wie ich es mag, so langsam immer mehr verwässert wird. Wie gesagt, es ist auch ein Spiel, deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, es gibt kaum eine Serie, die so zwiegespalten ist zwischen den Lieblingsteilen wie Zelda. Deswegen, also meins ist jetzt Link's Awakening, A Link to the Past, bei jetzt vielen anderen oder Ocarina of Time. Bei euch ist es jetzt vielleicht Wind Waker. Kann ich verstehen, vielleicht weckt jeder Teil so was anderes bei jemandem. Vielleicht löst bei euch so dieses was Wasserfahren, vielleicht so einen verborgenen Seemannskapitän in euch, der immer mal sein wolltet oder keine Ahnung, vielleicht ist es ja so.
Es ist mal was anderes, weißt du, du hast dieses Gefühl von Freiheit und von Offenheit und dann, du weißt ganz genau, du kannst auf die Karte gucken, aber hey, scheiße, du fährst einfach in die Gegend und dann siehst du da hinten, siehst eine Insel, dann holst du ein Fernglas raus und dann guckst du könnte das die Insel sein von der Dingensbummens auf Portemonnaie oder auf Kremlien gesprochen hat. Oh ja, das könnte wirklich sein. Und dann fährst du da hin und dann, das war riesig alles.
Ja. Das Problem war auch, dass es so riesig war für mich, weil bei Ocarina of Time, wenn dir eingefallen ist, ich muss hier hin, da musstest du von Punkt A nach B, hattest du nicht so eine lange Zeit zu laufen. Und bei Wind Waker hattest du so irrsinnig lange Fahrten und dann war dann zwischendurch vielleicht ein Wirbelsturm, wo du reingeraten bist. Und
das war doch interessant.
Ich fand das unglaublich. Ich wollte halt immer gleich dahin. Ich fand das alles dazwischen und immer diese blaue Cell-Shading-Tapete. Ich fand das sehr öde nach einer Weile. Ich fand ich fand die Dungeons und die Inseln an sich, ich fand auch diese Dorfinsel, wo man ganz am Anfang, glaube ich, hinkommt, die fand ich. Ja, fand ich echt schön. Das hat mir alles gut gefallen auch. Auch die erste Insel, wo man war. Das fand ich alles schön und stimmig, aber so das Meer und ich fand auch die Wellen, irgendwie hast du nicht gemerkt, dass du über Wasser fährst. Das hat sich irgendwie wie so ein Schlitten bist du da über so einen blauen Matsch gefahren, der wie eine Farbe aussieht. Ja, sorry, es ist ich muss zugeben, ich habe am Schluss habe ich echt eine Komplettlösung geguckt und alles nach Komplettlösung durchgespielt, weil ich keinen Bock mehr hatte. Ich hatte keinen Bock mehr.
Es gab so viel zu entdecken. Du konntest allein mit dieser Kamera, es gab eine,
ja, genau, eine
Insel, aber es gab so einen Außenposten. Die Piraten hatten einen Außenposten, da gab es halt auch einen Außenposten, der wahrscheinlich nervigste Charakter überhaupt aller Zeiten bekommen hat, nämlich
Tingle.
Und es gab einen Außenposten, da war ein Typ, der machte Modelle von allem und jedem, den du mit deiner Kamera fotografiert hast. Und ich habe allein wahnsinnig viel Zeit damit verbracht, diesem Typen immer wieder neue Fotos zu bringen. Irgendwo kriegst du so eine Kamera, dann hast du Fotos von den Leuten gemacht und von Gegnern. Und dann bist du da hingegangen und hat dann neue Modelle angefertigt. Das war toll. Das gab so viele Sidequests und diese Lehrerin von Präludien oder von Portemonnaie war das, glaube ich, mit dieser Lehrerin, die kriegst du dann ihre eigene Insel und die Kinder, die musstest du fangen, musstest aber nicht zwangsläufig. Es gab so viele Nebenaufgaben zu erledigen und zu tun. Das war nicht so toll. Und dann bist du mit deinem roten Leuenkönig, bist du in der Gegend rumgefahren über das Meer. Und es gab diese Schätze, es gab Schatzkarten. Das waren ganz große Schätze. Und dann bist du da lang gefahren, dann hörtest du ganz plötzlich dieses und du wusstest, scheiße, halt das Boot an. Dann hast du dein Segel eingezogen, hast ganz schnell eine halsbrecherische Wende auf dem Meer gemacht, bist dann da hingefahren, dann hast du nach diesem Schatz gegraben und dann hast du wieder Geld gefunden. Yay!
Das Lustige ist, während du mir das alles sagst und das euphorisch vorträgst, zieht sich bei mir alles zusammen, weil dieses Wenden, Umdrehen, das sind alles Sachen, wo mir automatisch alles da weigere ich mich, das als spaßig zu empfinden. Wenn ich an irgendwas vorbeifahre und ich muss da mit meinem Boot rumkrampfen, dass ich da irgendwie hinkomme und dann dauert es 5 Mal, bis ich das hochgeangelt habe. Jetzt kommen diese ganzen Erinnerungen wieder hoch. Oh Gott! ich meine, ich akzeptiere das, wenn ihr das toll fandet, aber für mich war halt Zelda so ein klar definiertes Ziel, das du vor Augen hast, dass die Prinzessin in Gefahr bist und das hatte ich da überhaupt nicht. Da hattest du die ganze Zeit das Meer und den Horizont, aber nicht das Ziel vor Augen.
Das war ein tolles Spiel, Wahnsinn. Das war ein tolles Spiel, das war.
Für viele. Aber vielleicht sollte man auch schnell Karos Meinung einholen zu Wind Waker.
Ja, genau.
Ja, meine Meinung ist, ich habe es nicht gespielt, aber ich habe mir gerade einfach nochmal nebenbei, während ihr da debattiert habt, mir nochmal die ganzen Screenshots angeguckt und ich habe ja diese neue Grafik so unglaublich verflucht und ach, wie könnt ihr nur meine liebgewonnenen Pixel so verunreinigen. Aber ich muss sagen, jetzt so hässlich ist es ja gar nicht. Ich weiß gar nicht, was mich geritten hat. Ich habe jetzt auch Lust, das nachzuspielen.
Es ist ja auch 9 Jahre her.
Also es fühlt sich gar nicht so lang an, aber irgendwie muss jetzt mein Geschmack sich dann doch wieder geändert haben und toleranter geworden sein. Ich habe richtig Lust, das nochmal irgendwie nachzuholen. Vor allem, weil Daniel gerade das so leidenschaftlich vorgetragen hat und jetzt hat mich diese Leidenschaft mitgetragen und ach, jetzt möchte ich es doch mal mir angucken. Weil deine pessimistische Art hat mir das immer alles verdorben.
Du kannst das ja dummerweise, das ist ja, weil es eine GameCube-Version ist, gibt es ja noch keine, es ist 9 Jahre alt, aber es gibt keine Neuauflage des Ganzen.
Na bald, garantiert.
Aber Johannes hat es gerade gesagt, es ist in Würde gealtert und das liegt nicht zuletzt daran, dass es eben nicht so auf Realismus gesetzt hat und auch nicht auf so diesen Pixel-Brei, sondern eben auf diesen Cell-Shading-Look. Dadurch wirkt das Spiel verblüffend frisch. Rein vom Look her und auch wenn man ein Zelda kennt, auch wenn man jetzt das mit dem Rumgereise und so nicht mag, lieber Johannes, dann ist das Spielprinzip als solches eigentlich immer noch ein unverkennbares Zelda und wenn ihr das mal irgendwo im Games Shop eures Vertrauens findet, kauft es euch, auch wenn ihr es nicht sofort spielen wollt, irgendwann wird das Ding
10.000 Euro wert sein.
Genau.
Vor allem wer die Special Edition hat, wie ich.
Oh ja, die habe ich sogar auch gehabt. Aber ich habe sie schon wieder verkauft. Ja. Ja, ich wollte dann auch, weil da lag ja bei der Special Edition lag ja auch Ocarina of Time mit den Master Quests. Ja. Master Quest war dann quasi wie beim allerersten Zelda so eine schwerere Version von Ocarina of Time. Ich wollte es auch echt gerne mal durchspielen, aber ich fand irgendwie, da hätten sie ruhig so einen Neuaufstrich machen können wie beim 3DS-Dingens jetzt, weil ich wollte das jetzt nicht nochmal in N64-Optik und vor allem in Rucklig nochmal spielen, in derselben Ruckel-Geschichte. Ich wollte das schön flüssig haben und hochauflösend und das fand ich halt schade, dass sie es nicht gemacht haben.
Ja gut, aber das war damals zu Gamecube-Zeiten, ne? Also da war so ein Remake eigentlich schon, das hatte da noch Seltenheitswert, nicht jetzt, wo alle jede Woche eine neue HD-Collection rauskommt und ein Remake aber für...
Apropos ruckelig, hat euch das nicht auch immer irgendwie irritiert bei Wind Waker, dass immer wenn du einen Gegner besiegt hattest, dass es dann so kurz gestockt hat? Und
das
dann
war
hat
ein
so
Stilelement.
Ich glaube nicht, weil danach kam ja diese Animation von diesem Rauch, dieser Cell-Shading-Rauch und ich glaube, die wurde geladen. Ich behaupte, das wäre deswegen. Aber ihr könnt mich auch gerne...
It's not a bug, it's a feature.
Wohl wahr.
Ich freue mich, dass ich Caroline dazu bringen konnte, sich jetzt dieses Spiel einmal anschauen zu wollen.
Ja, habe ich richtig Lust drauf.
Es ist ein schönes Spiel und es hat ja quasi noch zwei Ableger erfahren. Über die sprechen wir aber nicht jetzt, weil wir jetzt nämlich komplett aufhören zu sprechen.
Haha, Überraschung.
Wir haben nämlich die Schnauze voll von Zelda.
Nächstes Mal Pokémon Special Podcast.
So, wir hören jetzt einfach cool auf.
Wir hören jetzt tatsächlich auf. Jetzt werden ganz viele Leute schreien, wir werden es nicht mitkriegen. Wir können ja nicht einfach am Stück 3 Stunden über Zelda quatschen. Das schaffen wir nicht. Und das
wären wir ja wahnsinnig.
Und das schafft ihr auch nicht beim Zuhören. Wir versprechen euch aber hiermit hoch und heilig, dass wir eine Woche nach Erstausstrahlung dieses wundervollen The Legend of Zelda Special Podcasts zurückkehren werden. Und dann geht's direkt weiter mit A Link to the Past und Four Swords, das im selben Jahr rauskam wie The Wind Waker, reden dann noch über alle Millionen anderen Spiele, die danach kamen, lästern unfassbar über CDI-Ableger ab, werden euch versuchen zu erklären, wie sich die Masterminds hinter The Legend of Zelda überhaupt die Timeline gedacht haben, weil das zu verstehen ist eine Wissenschaft für sich. Ich behaupte, Quantenmechanik ist einfacher als das. Und dann werden wir noch uns der Frage stellen, Quo Vadis, The Legend of Zelda, was wünschen wir uns von der Zukunft, aus der Zukunft, mit der Zukunft, für Legend of Zelda.
In die Zukunft.
In die Zukunft.
Um sie herum.
Und innen drinnen.
Und auf sie drauf.
Mit Schokostreuseln voll Zombies.
In diesem Sinne bedanke ich mich bei dem Expertenteam.
Sehr gerne.
Ich möchte bitte, dass wir ein Medley der geilsten Nintendo Zelda Sounds noch zusammen frickeln. Das fände ich ganz schick.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Wunderbar.
In diesem Sinne verabschieden wir uns an dieser Stelle und wünschen euch eine schöne Woche und freut euch jetzt schon mal auf den nächsten normalen Ein Neuer Game Podcast am Sonntag und dann nächste Woche Freitag kommt dann der zweite Teil des The Legend of Zelda Special Podcasts. Bis dahin.
Also ich freue mich drauf.
Ja, ich freue mich auch drauf.
Und ich mich gleich zweimal.
Ich mich noch drauf.
Ein Traum.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.